Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Ja, und mit Holger Klein.
Guten Tag, Florian. Was gibt's Neues im Universum?
Ja, wir fangen, wie immer, wir haben ja schon lange nicht mehr geredet.
Stimmt, ist ewig her, ne?
Im Mai gab's keine einzige Folge.
Stimmt, im Mai haben wir ausgesetzt, ja.
Ja, also könnte man eigentlich denken, wir haben in den letzten Wochen immer mit dem Aschbacher-Update angefangen. Man könnte denken, dass da jetzt sich schon eigentlich alles geklärt, alles gelöst. Es gab ja diese großen Versprechen, dass bis was Ende März oder sowas die Fachhochschule, an der die österreichische Ministerin plagiiert hat oder abgeschrieben hat oder was auch immer hat, und die das alles aufklären wollte und eine Kommission eingesetzt hat, die eben bis Mai zu einem Ergebnis kommen wollte, schon zu einem Ergebnis gekommen ist, aber nichts, natürlich nichts. Ja, also es ist tatsächlich, also ich erwähne es hauptsächlich deswegen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, dass eine österreichische Ministerin für Arbeit und Wirtschaft auf absurdeste Weise ihre Doktorarbeit und ihre Masterarbeit sich ja angeeignet hat und immer noch, abgesehen davon, dass sie zurückgetreten ist, keinerlei Konsequenzen zumindest öffentlich bekannt geworden sind. Ihr habt ja einen eigenen Fall in Deutschland.
Ja, Frau Giffey,
genau.
Die dann auch noch die Unverfrorenheit besitzt. Also das ist eigentlich das Beste, plagiiert fein rum. Sagte, nein, dann ich führe den Doktortitel, ich lege den jetzt ab, wo ich auch denke, den legt man halt nicht einfach ab. Dann sagt sie in einem Interview, dass das ja sowieso vollkommen unwichtig wäre, solche Titel, und findet dann keine vernünftige Antwort auf die Frage, warum haben sie ihn dann überhaupt gemacht und geführt. Jetzt ist sie als Bildungsministerin zurückgetreten, wo dann auch, jetzt wird das bis zum Ende der Legislaturperiode, macht das dann halt ein anderes Ministerium so nebenbei mit, womit dann auch einigermaßen klar wäre, welchen Stellenwert die Bildung in der Bundesrepublik Deutschland hat. Und diese Frau, ausgerechnet diese Frau, ja, also eine wissenschaftliche Betrügerin im Grunde, erdreistet sich als Spitzenkandidatin der SPD, sich um das Amt der regierenden Bürgermeisterin, das ist sowas wie ein Ministerpräsident des Landes Berlin, zu bewerben.
Ja, aber
das ist eine solche Frechheit. Das gibt's überhaupt. Wir sind jetzt super exzellenter Wissenschaftsstandort, aber Wissenschaft überhaupt nicht wichtig. Alles ist alles Quatsch. Guck mal, die Giffey, ey, da brauchst du nicht Wissenschaft, braucht kein Mensch. Ich fange schon wieder an, mich aufzuregen. Ich finde das so unmöglich.
Ja, dann beruhig dich kurz, lass mich aufregen. Aber ist Spitzenkandidatin der SPD nicht sowieso, egal welchem Kontext, immer eh schon eine Bestrafung eigentlich mittlerweile?
Nicht notwendigerweise in Berlin. Also in Berlin gibt es für die SPD immer noch eine Chance, tatsächlich stärkste Kraft zu werden und damit die Regierung zu bilden. Das kann immer noch passieren, auch weil Berlin einen sehr großen Bevölkerungsanteil. Also der Jonas Scheible, der arbeitet beim Spiegel, als er noch bei T-Online war, hat der mal ein Wort vorgeschlagen. Dieses Wort heißt normalitär. Normalitär sind die Leute, die darauf beharren, aber ihr Nackensteak grillen zu wollen und ihren Diesel fahren zu wollen, und weil das haben wir schon immer so gemacht und das ist richtig so. Und ich lasse mir das nicht wegnehmen, so ungefähr. Und Berlin hat einen sehr hohen Bevölkerungsanteil unter den Normalitären. Und die SPD ist zumindest in Berlin die Partei der Normalitären. Und damit machen die auch Wahlkampf. Ja, sowas, was jetzt so in Paris, in Barcelona passiert, so autofreie Innenstädte und solche Sachen. Da geht dann die Scharlatanin, die hier Bürgermeisterin werden will, geht dann halt hin und erteilt dem klare Absagen und sowas.
Ja, muss man auch klare Absagen, muss man
klare Absagen erteilen. Also das ist so, es besteht die Möglichkeit, dass durchaus die SPD hier wieder regiert.
Aber bei dieser Taktik, die Giffey jetzt macht, das ist ja noch nichts Neues. Ich meine, wenn man sich erinnert hier an die, weiß ich, wie lange das schon her ist, wo hier Gutenberg und wie heißt der von der FDP,
Chatzimarkakis hieß der.
Ja, genau. Da habe ich damals auch drüber geblockt, ja, wenn man das so auf die Nerven gegangen ist, die gesagt haben, ich muss nicht zurücktreten, die Menschen haben mich ja nicht wegen meinem Titel gewählt. Ja, aber da kommt es nicht drauf an.
Sie haben mich wegen deiner Integrität gewählt und die ist halt flöten gegangen.
Ja. Ich habe die Bank ausgeraubt, aber die Menschen haben mich ja nicht wegen meinem Geld gewählt. Ja, alles gut. Ja. Also da merkt man halt, dass die den Titel nicht haben aus irgendeinem akademischen Interesse, sondern einfach nur, um den Titel haben zu wollen, weil sie denken, okay, ich wollte den haben und jetzt tu damit nein,
das ist, das ist,
und damit, jetzt gebe ich ihn weg. Und
dann um damit hausieren zu gehen, machen die das. Ja. Ich meine, ich kenne auch genug Doktorinnen, die sagen, naja, immer dann, wenn ich ausschließlich mit Männern zu tun habe, schreibe ich meinen Doktortitel auf die Visitenkarte, damit die mich überhaupt als vollwertige Person
ja, ich begreifen. Mache das bei Behörden gerne, also bei Banken ja, und so weiter. Ja, genau. Das wäre ich dann, das war toll, wie ich das war und damals auch in Jena, ja, wie ich 2005 in Jena war, da musste ich ein Bankkonto eröffnen. Damals habe ich ja noch wild ausgesehen, ja.
Stimmt.
Hatte noch so lange Zottelhaare, also wirklich sehr lange und dann irgendwie so Hippie-Klamotten rumgelaufen und alles und gehe in die Bank, weiß gar nicht mehr, welches war eigentlich, eine Sparkasse oder sowas, glaube ich, und mich ein Konto öffnen und schon gemerkt, wie die, es war jetzt nicht unbedingt so extrem bemüht, jetzt mich schnell und zuvorkommen zu bedienen, bis ich dann irgendwann mal meinen Ausweis rübergeschoben habe, wo dann halt nämlich Doktor drin stand und von dem Moment an lief alles wie am Schnürchen.
Ja, ja, das ist total peinlich und diese Leute machen das ja auch. Also der Witz ist ja, ich habe ja durch den Podcast, also durch den Resonator-Podcast für die Helmholtz-Gemeinschaft, extrem viel eigentlich mit der Akademie zu tun und zwar auch mit ja wirklich hochprofilierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mhm. Es ist mir noch nie passiert, dass irgendjemand auf seinen Titel bestanden hätte.
Nee, das macht.
Ganz im Gegenteil, es ist mir zweimal passiert, dass sie gesagt haben, nee, lassen Sie es mal weg. Das war ganz am Anfang.
Mhm. Nee, das
ich,
ist auch so.
Ich sitze bei Professor Dr. Schneidereit. Nee, komm, hören Sie mal auf damit.
Ja. Nee, aber das ist auch normal. Also ich kenne das auch nicht anders, weil wenn du in der Wissenschaft als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin zu tun hast, dann haben ja alle Doktor. Das ist was du, wenn du wissenschaftlich arbeiten willst, dann sammelst du das unterwegs irgendwo auf. Ja,
genau.
Das musst du halt machen, damit du die Arbeit machen kannst. Das heißt, es haben alle um dich rum, haben den Doktortitel. Das heißt, es macht doch keinen Sinn, sich jetzt irgendwie so, guten Tag, Herr Doktor, ja. Morgen, Doktor, geh mal Kaffee trinken, Herr Doktor.
Ja, das ist also, so wie bei Ärzten, ne? Guten Tag, Herr Kollege.
Ja, also das, es steht auch auf keinem Paper oder sowas, steht ein Titel drauf. Also da kann man, es ist ein sehr schöner Indikator für so Pseudowissenschaftler Quatschpapers. Ja. Wenn da irgendwie schon, als bei den Autoren und Autorinnen steht, irgendwie verfasst von Professor Dr. HC oder sonst irgendwas, dann weißt du, kann man lassen, weil in echte wissenschaftliche Paper, da steht kein Titel drauf.
Exakt, und das funktioniert ja auch, ne? Also solche Leute wie Giffey, auch solche Leute, die in dann irgendwie in welchen Hierarchien auch immer, in Unternehmen, in Institutionen, sei es, ist ja egal. Also obwohl es ist sowohl in der Industrie als auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk rennen ja unglaublich viele mit Doktortiteln rum. Und sobald sie dann irgendwo an der Uni mal Gastprofessoren haben, sind sie auch noch Professoren. Das ist halt Getue. Das ist eine riesige Angeberei und eine riesige Wichtigtuerei. Und entsprechend ernst kann ich die Leute dann auch nicht mehr nehmen. Ja, also jemand, der sich außerhalb der Wissenschaft dann auch noch mit so einem Titel schmückt, den kann ich nicht für voll nehmen. Weil was willst du mir damit sagen, Freundchen? Ja, also deswegen bist du nicht schlauer als ich, hast nicht unbedingt eine höhere Kompetenz in irgendwas als ich. Das ist das eine. Und das andere ist halt, wie du es schon sagtest, je absurder die Paper sind, die geschrieben werden, desto mehr Titel stehen davor, ja. Also dieser Corona-Scharlatan Sucharit Bhakdi, der ist überall nur mit dem Doktortitel unterwegs.
Ja, aber der hat
überall
ja auch,
nur
der
mit
hat
seiner Reputation, dass er vor hunderten von Jahren mal irgendwie eine gute Vorlesung gehalten hat oder
ja,
so. Aber
er hat zumindest einen Titel, ja. Also das ist
immer. Ja. Müsste man vielleicht auch mal überprüfen, ob der, also inwiefern der.
Ja, aber da sind wir auch gleich, da hast du eine schöne Überleitung gemacht und noch wieder am Rande. Verwandt mit der Geschichte, der Typ, der das aufgedeckt hat mit Aschbacher, ja, der österreichische Plagiatsjäger, wie sein Medientitel ist, der Stefan Weber, ja, der wird jetzt verklagt gerade, und zwar von einem gewissen, ich lese jetzt hier aus einer Zeitung, der deutsche Journalist und Chemiker Markus Kübacher, sagt ihr das was?
Nö.
Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit der jetzt wirklich Journalist ist und wo und wie weit der jetzt wirklich Chemiker ist und wo, weiß ich nicht. Aber das war der, der vor ein paar Monaten mal wegen Christian Drostens Doktorarbeit so ein Aufsehen gemacht hat, weil der ja auch, die war ja nicht auffindbar.
Ach, einer von den Corona-Schwurblern, ja, okay.
Ja, also und das ist die Geschichte, für die das nicht was war. Also Drosten ist berühmt geworden und dann haben natürlich die Leute, die nicht mochten, gedacht, ach, jetzt gucken wir mal und der ist ja gar kein echter Doktor, hat keine Ahnung und dann haben sie irgendwo was gegoogelt oder festgestellt, oho, in der Universitätsbibliothek ist gar keine Doktorarbeit von ihm. Ja, und natürlich hat er eine Doktorarbeit geschrieben und eine war im Archiv von diesen Abpflichtexemplaren und die anderen beiden an die Gutachter und das hat laut damaliger Promotionsordnung gereicht, ja, weil die in der Medizin dann nämlich die Dissertation nicht in die Bibliothek muss, wenn du quasi promoviert hast, weil deine Arbeiten aufgrund von Arbeiten, die schon in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht sind, ja, aber die sind dann schon öffentlich, ja.
Okay,
und
Ja, also das heißt, du musst kein extra Buch schreiben, weil du hast es schon geschrieben.
Du musst das schon machen. Ja? Also du musst schon quasi dann, das kann man auch in vielen Disziplinen machen, dass du halt, wenn du schon Papers hast, in deiner Doktoratszeit geschrieben hast und Papers veröffentlicht hast, da kannst du die halt zusammenfassen zu einer Dissertation und die musst du dann schon eben auch als Dissertation abgeben. Ja? Ja. Aber du musst sie nicht, anscheinend laut Promotionsordnung damals, musst sie nicht nochmal extra in die Bibliothek reinstellen, weil ja in der Bibliothek sowieso schon die Papers stehen. Also das war anscheinend die Promotionsordnung damals. Heute ist anders. Und hier, also das, dieser Kübacher sagt jetzt ja, in der Promotionsordnung steht, dass eine Veröffentlichung in einer Zeitschrift nötig sei. Drosten habe aber in drei verschiedenen publiziert, ja. Und deswegen gilt das nicht. Und jetzt der Stefan Weber hat gesagt, das ist jetzt hier, das ist Haarspalterei, ja. Mit einem Fehlverhalten hat das nichts zu tun, höchstens mit einer unscharfen Formulierung in der Promotionsordnung. Und im Wesentlichen geht es darum, wenn der Promotionsausschuss sagt, ob die drei Zeitschriftenartikel so okay sind, dann sind sie okay. Ja, und dann reicht es. Natürlich haben die das gesagt, ja, sonst wäre auch nicht promoviert worden. Und dann hat irgendwo ging es darum, um die Einsichtnahme, und dann war ja was, dass irgendwie das Archiv irgendwelche Wasserschäden waren, und dann hat der halt irgendwie nochmal ein neuer Dings reingetan und alles, und dann hat der wieder der Kübacher irgendwas bezweifelt und so. Und irgendwann hat Stefan Weber in seinem Blog mal hingeschrieben, hier, was der Kübacher da macht, das sind Fake News. Dann hat er den wieder, wie Streitkraft hat er den wieder rausgenommen. Aber wegen dem klagt jetzt der Kübacher den Weber. Mhm. Und die zumindest in den Zeitungsartikeln, die ich gelesen habe, sagen die, okay, das ist, er macht es vermutlich vor allem der Kübacher als Mittel, um Drosten als Zeuge vors Gericht zu bringen, weil Drosten, dem war das natürlich komplett egal, ja, weil der Kübacher hat auch extra auf Twitter gesagt, ja, hier Drosten, klag mich doch, wenn das nicht stimmt, was ich sag.
Ja, das ist auch Drosten, so ein typischer Move von Verschwörungstheoretikern und Schwurblern und so, zu sagen, ja, wenn das nicht stimmen würde, was ich sage, dann würdest du mich ja verklagen. Dabei wirst du halt einfach nur deswegen nicht verklagt, weil du keinen interessierst, du null.
Ja, Drosten ist ja auch sehr gut darin, Dinge zu ignorieren.
Die klar.
Ja, also, darum hat er es ignoriert, und jetzt anscheinend, er hat nämlich irgendwie hier, anscheinend ist neben Drosten vom Kübacher auch noch Jens Spahn als Zeuge beantragt und so weiter, also der will da anscheinend irgendwie ein Ding machen draus.
Das ist, ja, Gott, wie peinlich, ey. Dass diesen Leuten muss man doch mal irgendwie das Handwerk legen können, oder? Das muss doch gehen.
Keine Ahnung. Ja, weiß man nicht. Also das Problem ist halt, natürlich, aber jedes demokratische Instrument, mit dem man solchen Menschen das Handwerk legen kann, ist wahrscheinlich sehr leicht zu undemokratischen
Zeiten. Ja, das stimmt allerdings, ja.
Also insofern.
Ach ja, ich habe den gerade so nebenbei gegoogelt, auch Querdenken, ja, alles dabei.
Ja, gehen wir zum Universum. Ja, gehen wir zum anderen Aschbacher, der viel schönere Nachrichten
hat.
ESA-Chef Josef Aschbacher, guck, was da so abgeht. Und der hat tatsächlich, also ja, der macht halt das, was so ein Generaldirektor macht, also halt hier auf Konferenzen rumhängt und da wichtige Events und so weiter. Aber das dachte ich, ist erwähnenswert. Er hat vor kurzem auf seinem Twitter-Account Litauen begrüßt, weil die Europäische Weltraumagentur ESA ein neues Mitglied hat.
Ja. Litauen.
Mhm. Litauen. Seit 21. März ist Litauen ein Associate Member der Europäischen Weltraumagentur.
Aha.
Also wir haben jetzt so die Europäische Weltraum. Ist interessant, wir haben letztens mal geguckt, wer da alle mit dabei ist, also bei den Mitgliedstaaten. Kanada ist übrigens ein assoziiertes Mitglied, habe ich nicht gewusst. Das ist ein bisschen so wie Israel beim Song Contest.
Ja, genau.
So ein Deal.
Aber ist Australien. Ist das jetzt so, weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, aber ist das eher eine politische, also eine symbolpolitische Mitgliedschaft, oder ist das wirklich so, dass die da auch irgendwas wissenschaftlich beizutragen haben?
Da habe ich jetzt also keine Ahnung von diesen politischen Sachen, aber wenn Österreich ist auch Mitglied schon.
Ja, dann kannst du nichts
auch erst recht. Wir sind auch keine so große Macht. Ja,
keine so eine Weltraummacht.
Wir tragen auch was bei, ja. Also ich habe gerade jetzt, bevor wir das hier aufnehmen, habe ich einen Vortrag gehalten. Das ist eben von irgendeiner Bildungs-ESERO. Ich glaube, das ist irgendeine Bildungsschiene von der ESA, wo es darum ist, vor allem mit so ESO-Bildung für Schüler und Schülerinnen und irgendwie so, glaube ich, ist das. Und die haben halt wieder ein Call zur Raumstation gemacht. Also da durften Schulklassen, eine Konferenz, das wäre normalerweise irgendwie live, also alle an einem großen, an einem Ort, Museum, glaube ich, ein Museum in Salzburg war das. Mhm. Und dann telefonieren die halt dann da mit einem Astronaut oder einer Astronautin, und da gibt es Vorträge rundherum, und da durfte ich dann auch mitmachen. Das hat eben Österreich organisiert, ja, diesen In-Flight-Call, wie es heißt. Und wir haben auch Raumfahrt, Wirtschaft, also wir bauen auch Satellitenteile und sowas. Also das wird Litauen genauso können. Würde mich wundern, warum, wenn das nicht so wäre.
Stimmt.
Ja. aber sind jetzt dabei. Und es gibt noch ein paar andere Bewerberstaaten, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie der Status ist, Slowenien, Lettland, Slowakei, Bulgarien und Zypern. Ja, also die sind vielleicht auch, weiß ich nicht, ob da die Türkei, Ukraine, Israel, Malta und Kroatien haben einen Kooperationsvertrag. Ja, also die sind noch nicht ganz.
Die wollen alle mit auf das Fluchtraumschiff, ne?
Nee, ich weiß nicht, ob es ein Fluchtraumschiff gibt, aber... Oh, Deutschland ist Gründungsmitglied, sehe ich gerade hier. Ja, das ist bei dem deutschen Mitgliedskreis von Anfang an. Anscheinend ist, oh, die ist fast an meinem Geburtstag gegründet worden. Also wirklich Geburtstag, auch ja. Also 26. Juli 77 ist Deutschland Mitglied und ich bin ja 28. Juli 77 geboren.
Na, wenn es da mal nicht einen Zusammenhang gibt.
Ja, obwohl ich sehe gerade hier, Entschuldigung, nee, Gründung der ESA 30. Mai 75, also hat es dann anscheinend, dann war Deutschland Gründungsmitglied, aber anscheinend hat man nichts gemacht. Frag mich nicht, wie das lief. Ja, wenn wir ESA-Historiker oder Historikerinnen in der Hörerschaft haben, erklärt uns das mal bitte, genau, wie das war.
Oder wir finden einen von euch und machen eine Sondersendung darüber. Ja, wo du gerade im Weltraum unterwegs bist, hast du gehört, wir wissen jetzt, woher der Polsprung kommt.
Ja, nee, wissen wir nicht.
Nicht? Oh, schade.
Du meinst die Geschichte mit dem Klimawandel
mit der Erdachse? Ja, oder? Klimawandel und Erdachse. Ist geil, oder? Also fand ich irgendwie eine ganz interessante Sache, dass sie seit 2002 beobachten sie halt mit Gravity Recovery and Climate Experiment, also mit GRACE, die Erdachse und woher das kommt, dass die sich verschiebt. Und dann sind halt ein paar Chinesen, der Chines ist hingegangen und hat einfach mal Daten aus den 1990er Jahren genommen und hat die abgeglichen mit dem, was GRACE mittlerweile misst und ist dann darauf gekommen, dass das Abschmelzen der Polkappen ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, muss man sagen, dafür verantwortlich ist, dass die Erde kippt.
Ja, also sie kippt nicht arg, sie kippt nicht viel. Nee, aber das ist eine coole Geschichte. Ich erinnere mich, dass ich in meiner Uni-Zeit, also wirklich vor langer, langer Zeit, mal einen Vortrag gehört habe von einem Professor für Geodäsie. Das ist im Prinzip halt genau die Wissenschaft der Form. Ja, die halt Form der Erde und Bewegung. Er hat einen Vortrag eben genau über diese Effekte der Erdachse und so weiter gehalten. Und was er gemeint, sie können das wirklich gut messen, ja, die Schwankungen in der Erdachse, ja. Vor allem, weil das wirklich kleinräumige Effekte sind, die das machen können. Und er hat gemeint, sie können messen, wenn im Herbst auf der Nordhalbkugel die Blätter von den Bäumen fallen.
Das messen die.
So krass, in der Erdrotation. Oder? Ja, weil dann natürlich verlagert sich der Schwerpunkt ein bisschen so, wie der Eiskunstläufer, der die Hände anzieht. Das messen die. Und er hat auch gemeint, theoretisch, wenn jetzt irgendwie, weil du gerade von den Chinesen gesprochen hast, gibt es diesen Mythos, wenn alle Chinesen vom
Tisch springen würden, wenn die einmal platzt die Erde, genau.
Ja. Ja. Hat er gemeint, das ist natürlich Quatsch, ja. Aber sie könnten es messen, gemeint, wenn alle Chinesen gleichzeitig auf Urlaub nach Tibet fahren, könnten sie messen.
Klar. Also, weil das einfach in der Summe so ein Riesending dann ist, ja.
Massenverlagerung, ja. Genau. Also diese so Massenverlagerungen zu messen, da ist die Wissenschaft wirklich gut drin. Also wundert es mich gar nicht, dass sie halt auch da diese Verlagerungen durch den Klimawandel, also da wird vermutlich, ich weiß nicht, ob es da langfristigere Effekte noch gibt, also man sowas mit den Polen, das geht ja leider relativ schnell, das Abschmelzen, die Massenverlagerung, aber ob dann auch die Vegetation ändert sich ja auch, ob man da auch was messen kann.
Ah, du meinst, dass da auch noch, genau, eigentlich könnte es da dann sogar noch einen gegenläufigen Effekt wieder geben, ne?
Wenn sich die verschieben irgendwie, wenn jetzt quasi in den südlicheren Breiten weniger wächst oder anderes wächst und den nördlichen Meer, da würde mich interessieren, was da noch irgendwie, ich meine, es hat jetzt keinen, vermutlich, weiß nicht, ob man da wirklich viel Information rauskriegt, die man anderswo nicht rauskriegt, weil dass die Pole abschmelzen oder die Dinger, das
ja, aber auch man
nicht die Rotation der Erdachse messen.
Mal dafür bei Däniken nachgucken, ne, was der meint.
Ja. Ja, aber das ist, na gut, dann machen wir gleich weiter mit Klima, weil da habe ich hab viele Klimathemen heute. Echt? Etwas, was auch, ich bin ja nicht mehr ganz so fit in den deutschen Nachrichten, wie ich es war, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, aber das eine oder andere kriegt man immer noch mit.
Ist schon krass, oder wie sehr einen das dann auf einmal nicht mehr interessiert. Ne? Ich mache ja immer freitags mit Katrin zusammen die Wochendämmerung, was ja auch so ein politisches Ding ist. Immer. Und wir gucken ja auch viel immer, mit. Wir gucken auch immer wieder ins Ausland und so, aber so Österreich, Schweiz haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist
ja, ganz dabei witzig. Geht da viel, unser Bundeskanzler wird angeklagt, ja. Also wegen Falschaussage, das ist schon nicht ohne. Und die halbe ÖVP mit ihm. Ja, also da kommt ein Skandal nach dem anderen raus. Ja. Aber das ist halt, Österreich ist halt, wenn Merkel angeklagt wird, interessiert es die Welt mehr zu Recht, als wenn Österreich das passiert. Aber es ist, aber klar, wenn es in Deutschland hat es mich halt interessiert, ich wohne, habe dort gewohnt, also interessiert mich, was dann abgeht. Ja, und jetzt interessiert es mich halt so, aber nicht jetzt, es betrifft mich halt das meiste nicht mehr direkt, aber in dem Fall ging es um ein Thema, das mich schon länger beschäftigt hat und dich und Katrin auch, was hab ich euch oft drüber reden gehört, ja, es geht um diese Klima-vor-8-Initiative.
Ja.
Die ja durchaus sehr, sehr, sehr zu Recht sagt, dass man in der Zeit, in der wir leben, regelmäßig gute Information über die Klimakrise braucht, an einem Ort und zu einer Zeit, wo es sichergestellt ist, dass möglichst viele Menschen das auch erreichen. Weil es gibt ja Informationen, das Internet ist voll damit, YouTube ist voll damit. Man findet sehr viel, sehr gute Informationen über das Klima, aber das finden vor allem die es finden wollen. Ja, aber man muss die Menschen erreichen, die halt dann nicht. Und dann drum haben wir gesagt, irgendwie hier vor der Tagesschau, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da ist ein guter Platz, da erreicht man
ist der Menschen, perfekte, die man vielleicht sonst nicht erreicht. Perfekte Platz. Vor allen Dingen kannst du es von da aus auch, dadurch, dass der Sendeplatz relativ knapp ist, also die Zeit relativ knapp ist, musst du es sehr stark kondensieren, kannst dich wirklich nur um einen Teil kümmern und das wiederum kannst du dann, also was dann da als Film passiert, das wiederum kannst du ins Internet rausrouten sozusagen.
Genau.
Also eigentlich ist die ideale Sache und die Begründung dafür ist natürlich perfekt, weil die Begründung lautet, wenn wir da vollkommen sinnlose, teilweise absurde Börsenberichterstattung machen können, ja, wo mir jemand erzählt, wie der Goldpreis ist in Dollar, so dass ich als erstes erstmal nachrechnen muss, wie der dann in Euro ist, weil ich, ne, also und dieses ganze Geschwafel, diese ganze Anthropomorphisierung irgendwelcher Börsenindizes und sowas, das kann halt weg, das braucht halt niemand. Ja. Das müsste da wirklich die ARD auch mal begründen, warum ist das da? Ja, und die Begründung kann nicht lauten, ja, weil wir da so ein schönes Studio haben und weil die Moderatoren sich so dran gewöhnt haben. So geht's nun nicht.
Ja. Also das ist, man muss nicht wirklich viel argumentieren, um zu erklären, dass es wichtig ist, ja. Und deswegen arbeiten die Leute von Klimaverachter auch schon lange dran, aber wir sind bis jetzt, ich glaube, RTL ist ja zugetan, was auch okay ist, aber sie sagen, wir wollen schon auch ins Öffentlich-Rechtliche, da gehört's hin, ja. Wenn es anderswo auch ist, gut, aber es gehört auch ins Öffentlich-Rechtliche, damit sie absolut recht haben.
Absolut.
Ja? Und das Öffentlich-Rechtliche, also die ARD in dem Fall, will nicht so wirklich, ja. Nee. Also die reden, glaube ich, zwar mit denen, aber so richtig wollen sie nicht. Und jetzt
haben sie Sprüche vor acht, wo ich auch gedacht habe, sie haben einfach nur Börse vor acht umbenannt, weil das
ist ja auch nicht sagen. Ja, also das ist aber gar nicht so die Nachricht, auf die ich hinaus will. Das ist natürlich komplett absurd, dass sie jetzt, das ist ja wirklich, da können sie auch hingehen und denen irgendwie alle eine runterhauen vom Klima vor acht. So ungefähr ist das. Ja. Also so muss ich das
abfüllen. Kommt mal her hier, komm mal rein.
Ja. Dass da irgendwie ja mit Sprüche vor acht, ja.
Unfassbar.
Ein an der Waffel haben, könnte man vielleicht mal klären da, ja. Ja, aber genau. was ich eigentlich sage, so, weil eben da nichts passiert ist, schon so lange mit Klima vor acht auf der ARD, haben jetzt die Leute eben Crowd gefundet und haben jetzt mal, glaube ich, 8 Folgen oder 6 Folgen produziert, muss ich sagen, so könnte das aussehen, ja. Also nicht so wird das aussehen, weil das, wenn man es selbst produziert, kann man es, wenn man jetzt nicht wirklich viel Geld hat, nie so gut machen, natürlich, wie wenn man es jetzt im professionellen Medienumfeld macht, aber es ist schon nicht schlecht, was sie gemacht haben und jetzt sind vor kurzem, glaube ich, die haben jede Woche eine Folge Klima vor 8 auf YouTube veröffentlicht von den Crowdgefundeten und jetzt vor ein paar Tagen ist, glaube ich, die letzte online gestellt worden. Das heißt, man kann jetzt quasi alle Folgen dieser ersten Staffel, wenn man so will, Klima vor 8 sich anschauen. Da sind ein paar schöne Themen dabei und es sind jetzt nicht nur in jeder Folge steht einer und sagt, oh Gott, wir werden alle sterben, sondern
genau. Es ist Özlem Terli steht vor einer großen Hitzekarte und sagt einfach nur, oh Gott, was ich aber auch sehr lustig finden. Muss ich mal vorschlagen. Ja,
aber es passiert ja ständig was in der Klimaforschung. Es gibt immer Nachrichten, es passiert so viel, dass man eben regelmäßig informiert werden muss, ja. Mhm. Und da gibt es halt, also in der letzten, die ich schön fand, ging es um die Attributionsforschung, ja. Ah. Genau das, was uns alle interessiert. Wenn es jetzt auf einmal so heiß ist oder auch so kalt ist oder irgendwo eine Überschwemmung ist und dann alle sagen, ja, es ist der Klimawandel. Ist es der Klimawandel? Kann man sagen, ob das Klima jetzt konkret für dieses ein Ereignis verantwortlich ist oder nicht, ja? Und das war lange Zeit fast unmöglich, das zu beantworten, weil Klima ja nur langfristige Trends untersucht und nicht Einzelereignisse. Aber mit der Attributionsforschung gibt ein schönes Buch, habe ich gelesen, von wie hieß die, Friederike Otto? Otto hieß sie auf jeden Fall mit Nachnamen.
Glaube ich, ja.
Wütendes Wetter heißt das Buch. Haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Ja. Sehr hervorragendes Buch, wo diese Attributionsforschung im Detail erklärt wird und in diesem Klima vor 8 Video eben in kurzer Version. Ja. Und genau sowas kommt davor. Alles kann man empfehlen, schaue ich das an und unterstützt die Leute, damit irgendwann auch im öffentlichen Rechtlichen das läuft. Und ich habe das schon länger gedacht, ja. Und habe mir jetzt dann, ich habe jetzt das erste halbe Jahr ziemlich viel mit anderer Arbeit zu tun.
Das vor allen Dingen, wenn ich mir einfach nur überlege, weißt du, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft das jüngere Publikum in Scharen weg. Mhm. Ja? Wirklich in Scharen. Du musst dir einfach nur mal angucken, was für Werbung zwischen 17 und 20 Uhr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft. Dann weißt du ganz genau, wer da zuschaut. Ja, das ist Inkontinenzprodukte und sowas alles. Und wenn du sowas machen würdest, wenn du sagen würdest, Klima vor 8, das Ding läuft immer vor der Tagesschau, 5 Minuten vor der Tagesschau, du würdest, glaube ich, damit langfristig sogar jüngere Leute, weil die betrifft's halt auch stärker, jüngere Leute zurückholen in dein Programm. So, dann gucke ich mir das 5 Minuten an, weil ich weiß ganz genau, ich bin sowieso zu Hause, Klima vor 8 läuft im Fernsehen, ich gucke mir mal die aktuelle Ausgabe an, dann bleibe ich bei der Tagesschau sowieso sitzen, ja, tue ich auch noch was für die politische Bildung der jungen Menschen, wobei wahrscheinlich eher nicht, weil sonst würden sie sich gar nicht für dieses Klimading interessieren, doch eigentlich schon. Ich tue was für die politische Bildung und wenn du dann nämlich auch noch ein vernünftiges Anschlussprogramm machst, also Audience Flow und sagst, okay, wir spielen jetzt um 20.15 Uhr nicht irgendeine Rosamunde Pilcher stirbt in Cornwall Krimiserie oder so, sondern irgendwas, was jüngere Menschen vielleicht auch interessant finden. Du könntest halt auch die Leute wieder zurück in dein Programm. Jetzt mache ich Medienkritik. Hör auf. Wenn die das von mir hören wollen, sollen die mir ein Honorar dafür bezahlen. Nee, aber
die jungen Leute interessiert sich doch für Sprüche. Ja, die wollen ja, einschalten. Genau. Nee, aber ja. Wie gesagt, ich habe das, es war wirklich, also das Klimathema beschäftigt mich wirklich schon lange. Ja, weil es ist, einerseits als Mensch natürlich, andererseits auch als Wissenschaftler, weil ich bin ja kein Klimaforscher, aber die Astronomie hängt da schon auch ein bisschen mit drin, weil es geht um den Planeten, es geht um die Planetologie, es geht darum, wie was mit Strahlung abgeht und so weiter. Also ich bin jetzt da auch nicht komplett fachfremd. Ich bin kein Klimaforscher, will mich gar nicht irgendwie hier da mir das zuschreiben, aber ich kann mich damit auch ein bisschen wissenschaftlich auseinandersetzen und es ist ein wichtiges Thema. Und ich habe in meinem Blog auch früher schon diverse Serien zu Klimawandel, Klimamythen gehabt, in meinem Podcast auch immer wieder auf mit den Science Busters. Ja, wir haben eine Show, wir haben ein Buch genau zu dem Thema. Also es ist was mich beschäftigt, ja. Und ich habe jetzt mir so im letzten Jahr, wo halt im Wesentlichen Corona die komplette Wissenschaftsberichterstattung aufgefressen hat, ja, also wo eigentlich nur noch Dinge vorkamen über Wissenschaft, die mit Corona zu tun hatten. Ja. Ein bisschen Klima hier und da kam noch vor, aber im Wesentlichen, wenn es nicht Corona war, dann war es medial nicht da. Ja, das war ja nicht ungerechtfertigt. Ja, es ist ja ein relevantes Thema. Aber ich habe mir gedacht, okay, es passiert genug anderes in der Wissenschaft und wollte oder will jetzt auch in meinen Podcast, Blog und diesen Dingen jetzt schauen, dass ich mich da wirklich so aufs Klima konzentriere. Also ich mache weiterhin Astronomie natürlich, aber ich möchte jetzt wirklich auch ein bisschen mehr Schwerpunkte auf die ganze Klimageschichte setzen. Ja. Das hat jetzt mich das erste halbe Jahr, habe ich andere Arbeit gehabt, aber im zweiten Halbjahr möchte ich das wirklich verstärkt machen und habe mir gedacht, okay, Klima vor 8, habe ich so ein, zwei Monaten gedacht, das ist mal ein guter Ansatz, ja, weil das ist wirklich wichtig und die kann man auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt nicht geeignet bin, im Fernsehen irgendwas zu präsentieren, ja, vor allem nicht im deutschen Fernsehen, aber die kann man auf jeden Fall unterstützen. Das ist was sich absolut unterstützenswert ist, was dann auch einen Impact hat, wenn es erfolgreich ist und habe mir das angeschaut und alles und habe gedacht, warum soll es nur in Deutschland geben? Ja, das muss anderswo auch gehen. Ja. Da gibt es doch sicher auch irgendwie eine österreichische Initiative.
Und?
Habe ich nicht gefunden, ja, tatsächlich nicht. Das hat mich überrascht, also dass da wirklich in irgendeinem von den Climates Austria, glaube ich, ist das eine Jugendinitiative, die hatten es als einen Punkt in irgendeinem Manifest stehen, aber jetzt sowas wie bei Klima vor 8 gab es nicht, ja. Haben wir gedacht, okay, da muss man mal gucken. Und gut, bei uns, das Label Klima vor 8 passt nicht so hundertprozentig bei uns, weil bei uns läuft das, was die Tagesschau ist, schon um 7:30. Ja. Ich meine, da läuft auch davor Quatsch und danach Quatsch, den man ersetzen kann, ja, und also kann man auch Klima nach 8 meinetwegen machen. Ja, also ja, ich habe jetzt ein bisschen schon mit den Klima vor 8 Leuten schon mal in Kontakt aufgenommen und ist aber noch nicht viel.
Schiebst du da jetzt für Österreich so ein Ding an oder was machst du?
Ich möchte einfach schauen, was geht, ja. Also ich hätte schon gern, dass da irgendwas passiert, ja. Und wenn da jemand irgendwie sich, ich habe auf jeden Fall, mir gehören schon mal die Domains klimavor8.at und klimanach8.at. Ich habe gedacht, das habe ich schon mal, ja. sicher. Also jetzt muss ich noch jemanden finden oder der damit was anfangen kann oder halt irgendwie was machen. Also ich sage das vor allem deswegen, falls jemand zuhört, ja, der da irgendwie mitmachen will oder weiß, wo man das sinnvoll unterstützen kann, dann sagt mir Bescheid. Ich habe auch jetzt auch zu den Scientists for Future Österreich Kontakt aufgenommen. Mal gucken, was da geht. Also es wird jetzt mehr Klima passieren, weil es ein wichtiges Thema ist.
Das fände ich ganz cool, wenn das über die Bundesrepublik Deutschland hinaus so eine Initiative, genau, sodass die ARD dann auch nicht mehr einen Kopf in den Sand stecken und kann und so tun kann, als hätten sie mit all dem nichts zu tun und als wenn das ja nur ein paar Jugendliche, die nicht zur Schule gehen wollen, die hier irgendwie ihr Maul blöd aufreißen. Ja. Ja. Sehr schön. Also,
aber gesagt, guckt euch das, wenn ihr es noch nicht habt, Klima vor 8 auf YouTube an, lohnt sich.
Ja, finde ich gut. Ich habe irgendwie überhaupt nichts mit dem Klima dabei, ist mir.
Na gut, dann überschneiden wir uns nicht.
Genau. Ich habe, was ganz witzig ist, es hat ein Forscher hat das Rätsel der Hindenburg gelöst. Hast du das mitgekriegt? Ui.
Nee, gab es ein Rätsel?
Es gab ein Rätsel, und zwar, warum ist das Ding so explodiert, wie es explodiert ist? Weil das ergibt eigentlich keinen Sinn, dass es das tut. Weil
viel Wasserstoff und Feuer und.
Ja, genau, aber wenn du dir anguckst, wie das brennt von hinten nach vorne weg und viel zu schnell und gefühlt an allen Stellen gleichzeitig. Und das geht eigentlich.
Bombe.
Genau, und das geht eigentlich nicht, wenn du davon ausgehst, dass dieses Seil, also dass das Halteseil nass geworden ist und dann leitfähig geworden ist und darüber einen Funken da hochgeschickt hat. Das passt zeitlich alles überhaupt nicht zusammen. Also die hätte gar nicht so schnell abbrennen dürfen. Und jetzt hat er dann so die Hülle, also ein Stück Hülle des Zeppelins nachgebaut, hat er verschiedene Spannungen angelegt und verschiedene Luftfeuchtigkeiten und sowas und hat festgestellt, dass der Zeppelin selbst zu einem Kondensator geworden ist,
okay,
und gleichzeitig durch dieses Unwetter mehrere Funken innerhalb dieses Kondensators über den gesamten Kondensator entstanden sind und dann das Ding in die Luft gejagt haben. Also eine Verkettung unglücklicher Wetterumstände gepaart mit einem schwerwiegenden Designfehler nämlich. Und zwar haben sie zwischen Hülle und Rahmen des Zeppelins eine Holzisolierung gemacht, damit keine Funken entstehen können. Und genau das hat in diesem Setup schweres Gewitter, schwerer Niederschlag, Erdungskabel, pipapo, dazu geführt, dass sich da ein Kondensator entladen hat, letztlich. Das ist ein ziemlich abgefahrenes Ding. Es ist auch nur eine Arbeitshypothese, muss man dazu sagen. Also es ist nicht sicher so. Dazu müsste man das Ding vielleicht dann nochmal nachbauen und in die Luft jagen, was man vielleicht auch so zu irgendeinem Feuerwerksfestival
mal. Hätte das über das historische Interesse hinaus irgendwelche Konsequenzen? Also wenn man das weiß, also wenn heute die Zeppeline, nee, der Zeppelinverkehr ist sehr gering, also das und oder gibt es irgendwelche die Erben, die Ansprüche haben oder sowas?
Starren Luftschiffe noch? Gibt's das überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Nee, das ist tatsächlich nur, weil sagt, es gibt auch ein kleines Interview unter dem Link dann in den Shownotes mit dem Wissenschaftler, der sagt halt einfach nur, er wäre das mal gefragt worden, hätte sich dann gedacht so, das ist doch egal, aber nee, Moment mal, warum weiß man das eigentlich nicht? Also warum gibt's die Frage überhaupt? Der wollte einfach nur die Frage beantwortet sehen.
Ja, ist auch gut, so läuft Wissenschaft, ja.
Ja, genau. Also. Nee, aber davon haben wir jetzt nichts mehr, also wir werden jetzt deswegen nicht irgendwelche Luftschiffe umdesignen.
Okay. Ja, ich habe auch ein Rätsel, das teilweise gelöst worden ist.
Na, den Rest übernehmen wir jetzt hier in der Sendung.
Ja, das kennst du, das Paradoxon der schwachen jungen Sonne?
Nein. Das ist halt, das ist halt wie bei Kindern, die sind halt doof und 1,30 und darum kannst du mit denen machen, was du willst, oder?
Ja, nee, nicht ganz, ja. Also, das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, ja. Eine astronomische Geschichte und auch eine Klimageschichte, eine alte Klimageschichte. Also, unsere Sonne leuchtet und wir wissen, unsere Sonne ist kein veränderlicher Stern im eigentlichen Sinn. Es gibt ja veränderliche Sterne, die wirklich periodisch regelmäßig ihre Helligkeit, ihre Temperatur deutlich ändern. Mhm. Ja, das macht unsere Sonne nicht. Die leuchtet im Wesentlichen halbwegs konstant vor sich hin. Ja, also gibt ja auch diese Solarkonstante, also die Menge an der Erde, also oben an der Atmosphäre eintreffenden Energie, die ist natürlich nicht ganz konstant, aber im Wesentlichen konstant. Ja, also das, was irgendwelche Klimaleugner sagen hier, ja, die Sonne ist schuld, das ist Quatsch. Also da passiert auf der Sonne nichts in der Hinsicht. Aber sehr, sehr langfristig betrachtet ändert sich schon was. Ja, wir wissen, dass die Sonne immer wärmer wird. Ja, und bevor jetzt ich wieder hier außerhalb des Kontexts zitiert wäre, da geht es wirklich um Millionen und Milliarden Jahre. Ja, also
ich wollte gerade eine Pressemeldung rausgeben. Sonne wird immer heißer.
Ja, wird sie tatsächlich auch. Ja, also in ungefähr einer Milliarde Jahre wird die Sonne so heiß geworden sein, dass auf der Erde die Durchschnittstemperatur über bei 100 Grad liegt und kein Leben mehr möglich ist. Ja, also das wissen wir. Und wir wissen auch den Grund dafür. Ja, das liegt am Helium. Mhm. Denn also im Kern der Sonne gibt's Kernfusion. Ja, drum ist die Sonne so, wie sie ist. Drum ist sie ein Stern. Ja, Wasserstoff wird zu Helium fusioniert. Das geht nur, weil dort die Temperatur und der Druck ausreichend sind, damit eben diese Fusion funktioniert. Und das ist wirklich nur im Kern. Ja, also Fusion gibt's immer nur im Kern von einem Stern. In den äußeren Schichten nicht. Dann liegt das Zeug einfach rum und ist heiß. Ja, aber im Kern, nur dort ist es heiß genug. So, jetzt wird im Kern also Wasserstoff zu Helium fusioniert und es ist aber noch nicht heiß genug, dass Helium fusionieren kann. Das passiert erst in den absoluten Endphasen des Sternenlebens. Ja. Da wird es dann so heiß, dass auch das bisschen schwerere Helium schnell genug ist, sich schnell genug bewegt, dass es fusionieren kann.
Jetzt würde man ja eigentlich erwarten, dass wenn die älter werden, sie kälter würden, ne?
Ja, na, warte mal, guck mal. Also das Helium liegt jetzt rum im Kern der Sonne und stört im
Warum liegt denn hier Helium rum?
Ja. Genau, ja. Astronom in Porto. Aber hab ein großes Rohr mit dabei. Gott, das gibt sicherlich irgendwo. Ich weiß gar nicht, wissen. Der schickt mir sowas nicht. Der schickt mir das nicht.
Regel 43, nicht 34.
Ja, nee, also da liegt Helium rum im Kern der Sonne. Das, also es sammelt sich an im Kern der Sonne, ja. Und wenn da jetzt Helium rumliegt, dann ist weniger Platz für Wasserstoff, ja. Und wenn weniger Wasserstoff da ist, dann ist auch weniger, kann theoretisch auch weniger Wasserstoff fusioniert werden. Und wie du richtig sagst, das klingt so, als sollte es da eigentlich im Laufe der Zeit immer kühler werden.
Ja.
Aber dabei vergisst man die Gravitation. Ja, weil wenn du weniger Fusion hast im Inneren eines Sterns, dann dringt weniger Strahlung von innen nach außen. Und diese Strahlung, die im Stern erzeugt wird, die wirkt ja der Gravitationskraft entgegen. Ja, die Gravitation, die Masse des Sterns will, dass der Stern immer weiter sich zusammenfällt. Ja, das heißt, weniger Kernfusion im Inneren. Die Gravitation, normalerweise hast du dann Gleichgewicht, deswegen bleibt ein Stern immer gleich groß. Ja, aber wenn da jetzt wenn du weniger Kernfusion hast im Inneren, dann kann die Gravitation ein bisschen dominieren. Ja, und dann wird's heißer drinnen drin. Ja, weil mehr Gravitation, Stern komprimiert stärker, innen drin wird's heißer, Druck steigt. Ja, das heißt, wenn das passiert, wird der Bereich, in dem Kernfusion möglich ist, größer als vorher. Ja, das heißt, es kann mehr Fusion stattfinden und deswegen wird's wärmer. Ja, und das geht so weiter. Das heißt, im Laufe der Zeit wird die Sonne immer heißer.
Okay.
So, jetzt aber, wenn das gilt, dann gilt genauso, früher war die Sonne kühler. Ja, logisch. So, wir wissen aber aus allen möglichen geologischen, paläontologischen und so weiter Untersuchungen, dass die Erde früher wärmer war als heute. Also nicht immer.
Aber ja. muss sie das wegen der Sonne gewesen sein? Kann sie das nicht alleine gemacht?
Also, okay. Ja, das ist genau das. Also das Paradoxon der schwachen jungen Sonne heißt, ja, die Sonne war früher kühler als heute, die Erde war früher wärmer als heute.
Ah, so heißt
das. So mit der Form. Das ist das Paradoxon, ja. Und die Frage ist, wie löst man das, ja? Es ist, wie du richtig gesagt hast, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ja, muss die Atmosphäre der Erde was zu tun haben damit. Ja, weil was sonst? Ja, also das ist das Einzige, weil ja die Temperatur eines Planeten nicht nur von der Menge an Strahlung, die von dem Stern kommt, bestimmt wird, eben, sondern auch von den Eigenschaften der Atmosphäre. Ja, weil wenn es nur die Temperatur der Sonne wäre, dann hätten wir auf der Erde eine Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad. Ja, dass die Erde lebensfreundlich warm ist, liegt am natürlichen Treibhauseffekt, an dem ganzen Wasserdampf und so weiter, was wir haben.
Minus 18, hui.
Das wäre so die, wenn wir jetzt einfach nur so Erde oder Atmosphäre, Strahlung geht hin, Strahlungsgleichgewicht, ja, dann wird die Erde sich aufgrund ihres Abstands von der Sonne eben auf minus 18 Grad aufheizen.
Okay.
Das heißt, wenn wir keine Atmosphäre hätten, wo eben Treibhausgase wie Wasserdampf drin sind, ja, und ein bisschen.
Dann würden wir ganz schön frieren, während wir hier
ersticken. Ja, ein bisschen Methan von Lebewesen, ein bisschen CO2 aus geologischen Prozessen, ja. Also das bisschen, dieser natürliche Treibhauseffekt, der macht die Erde warm. So, ich rede jetzt nicht über den menschengemachten Treibhauseffekt, der sie jetzt zu warm macht, sondern die Frage ist, wenn es früher wärmer war, dann müssen früher mehr Treibhausgase in der Atmosphäre gewesen sein. Wie sind die da hingekommen? Und da hat man bis jetzt keine wirklich befriedigende Lösung gefunden, welcher Mechanismus eben zu der Zeit, also von vor 3 Milliarden Jahren ungefähr, um den Zeitraum geht's ja, welcher Mechanismus hat diese dafür nötigen hohen Konzentrationen an Treibhausgasen in die Atmosphäre getan damals, ja. Und jetzt, das war lange Zeit ungelöst und jetzt hat man es zumindest teilweise gelöst, ja. Und zwar hat man etwas, kennst du den Tovuti-See?
Nee, gerade nicht.
Der ist in Sulawesi, der zweitgrößte See Indonesiens.
Oha.
Und offensichtlich ein einzigartiges Ökosystem. Der ist 200 Meter tief, dieser See. Und am Grund hast du, sagt die Forschung, Bedingungen, die vergleichbar sind mit denen, die am Meeresboden vor ungefähr 3 Milliarden Jahren geherrscht hat. Ja,
cool.
Also da gab es im Meer kaum freien Sauerstoff. Ja, die Sedimente vom Meeresgrund waren sehr viel Eisenmineralien und so weiter. Und genau das hast du jetzt eben auch an den tiefsten Stellen vom Tovuti-See. Ja, kaum freien Sauerstoff, sehr viel gelöstes Eisen und so weiter. Und jetzt haben die mal geguckt. Die haben da Bohrungen angestellt. Und
was ich hier total faszinierend finde, ist, dass sie das wissen. Lass mal da unten gucken, ob wir da vielleicht so Bedingungen finden. Also ist das Wissen darum, dass diese Bedingungen da unten existieren, das Abfallprodukt? Oder haben die gezielt dahin geguckt?
Das ist eine gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Vielleicht haben sie es vorher schon gewusst, weil sonst hätten sie nicht gezielt danach gesucht. Also ich nehme an,
WissenschaftlerInnen sind wahnsinnig genug, um zu sagen, ja, mal da hinten gucken.
Naja, es wird auch in Indonesien irgendwie Gewässerkundlerinnen geben und Ökologen und so. Die werden halt geguckt, die werden halt jetzt genauso wie man in Deutschland und Österreich, wie wir hier unseren Kram untersuchen, werden die ihre Seen untersucht haben und dabei festgestellt haben, aha, unser Tobuti-See ist ziemlich cool und dann wird es publiziert und dann wissen es alle, die es wissen wollen. Und jetzt werden sich die gedacht haben, die jetzt eine Hypothese hatten über die Lösung dieses Paradoxons, wir fahren mal zum Tobuti-See und gucken, ob das funktioniert, weil nämlich, ja, die Hypothese ist, dass es was mit Mikroorganismen zu tun hat. Die haben ja damals auch schon gelebt, ja, also irgendwie so Mikroben, Bakterien, Archaeen und so Krempel. Und die haben jetzt geguckt, wie denn diese Mikroben in den Sedimenten da unten leben. Und normalerweise, mit dem, was wir so jetzt über diese Art von Mikroben wissen, würde man denken, dass die sich im Wesentlichen, mit Sauerstoff haben sie da unten nicht. Das heißt, die müssen irgendwie ihren Energiestoffwechsel anders antreiben. Und normalerweise machen Mikroben das dann mit Eisenoxid. Ja, da ist Eisenoxid, das liegt da jede Menge rum. Und das können sie benutzen für ihren Stoffwechsel. Und tun sie auch. Wir kennen genug, die das tun. Und das Abfallprodukt bei dieser Art des Stoffwechsels ist Kohlendioxid. Ja, so, das Problem ist also, Kohlendioxid ist ein Treibhausgas, das ist bekannt, aber es ist jetzt, es gibt stärkere Treibhausgase, ja, Methan ist ein stärkeres Treibhausgas. Also das Hauptproblem am Kohlendioxid ist vor allem, dass es so lang in der Atmosphäre bleibt, wenn es mal drin ist. Das ist das, was Kohlendioxid so dramatisch macht. Methan bleibt lange nicht so lange in der Atmosphäre, aber ist halt ein viel 80 mal stärker oder sowas, Treibhauseffekt durch Methan. Also wenn diese Mikroben da unten in der frühen Erde halt irgendwie Kohlendioxid freigesetzt hätten, hätte es vermutlich nicht gereicht, um das Paradoxon aufzulösen. Aber, und das haben die jetzt rausgefunden, ja, die haben sich diese Mikroorganismen angeguckt da unten und haben festgestellt, die produzieren Methan. Ja, also die nehmen anscheinend nicht diese Eisenverbindungen für den Stoffwechsel und machen Kohlendioxid, sondern die machen irgendwas anderes.
Die Erde wehrt sich.
Was genau, weiß man noch nicht, was sie genau machen. Aber auf jeden Fall kommt da als Abfallprodukt Methan raus. Mhm. Ja, und wenn das passiert jetzt im Tobuti-See, das kann man da wirklich sehen. Und wenn das damals auch überall auf der Erde in den Ozeanen war, dann könnte es durchaus sein, dass genug Methan rausgekommen ist, da war auch eben kein, weil in der Atmosphäre auch noch damals noch kein freier Sauerstoff war, oder so gut wie kein freier Sauerstoff, weil wenn du Sauerstoff mit Methan zusammenbringst, dann wird Kohlendioxid raus.
Ja, langsam begreife ich.
Ja. Mhm. Ja, und damals war eben weder im Wasser noch in der Atmosphäre viel freier Sauerstoff, und deswegen ist das Methan von den Mikroorganismen ungehindert in die Atmosphäre gekommen und konnte dann halt auch sehr stark als Treibhausgas wirken. Das ist deren Hypothese. Und hier sagt ja Jens Kallmeier vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, der anscheinend da mitgemacht hat bei der Forschung, sagt, die Ergebnisse stellen das aktuelle Wissen über mikrobielle Prozesse in eisenreichen Umgebungen in Frage. Sie laufen völlig anders ab als erwartet. Das heißt, die Astronomie hat jetzt ein Rätsel gelöst und die Biologie hat ein neues dazu bekommen.
Edge. wo du das erzählt hast, fällt mir auf, dass ich tatsächlich doch noch was zum Thema Klima dazu beizutragen. Also ich habe noch ein Thema dabei. Ja. Und zwar das große Problem der heutigen Sendung ist, dass ich mir überall nicht dazu geschrieben habe, woher die WissenschaftlerInnen kommen, die das alles rausgehen. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass der Wechsel von fossilen zu erneuerbaren Energien Einfluss auf den Nährstoffeintrag in den Boden hat. Wenn wir aufhören, fossile Energieträger zu benutzen, also zu verbrennen, dann verringert das den Eintrag von Schwefel und Selen in die Böden weltweit.
Und wollen wir Schwefel und Selen drin haben?
Wir wollen Schwefel und Selen drin haben. Okay, das ist tatsächlich was die Ernährungssicherheit gefährden kann, zumindest in einigen Regionen der Welt. Und vor allen Dingen ein Selenmangel ist ein Riesenproblem. Den haben wir nämlich jetzt schon recht weit verbreitet über den Planeten. Also Selenmangel in unserer Ernährung. Und nötig wird's, also ich fand die Zahlen so spektakulär auch. Die Einträge von Schwefel in Asien, Nordamerika und Europa könnten um 70-90% zurückgehen, die Seleneinträge um 55-80%. Daraus folgt, wir brauchen eine nachhaltige Düngemittelstrategie.
Ich wollte gerade sagen, wir kriegen das auch in den Boden rein, ohne irgendwie jetzt Auto fahren zu müssen. Das muss doch anders
aussehen. Ja, klar, also du musst aber dann explizit düngen. Und das finde ich eigentlich so den Wahnsinn, da mal wieder zu sehen, wie sehr wir uns in bestimmte Abhängigkeiten begeben haben, in die wir nie rein wollten.
Ja, aber wir haben ja vorher auch Zeug angebaut, bevor wir hier Treibhausgase und die fossile Brennstoffe verwendet haben.
Ja, aber seit wir fossil verbrennen, und zwar in diesem Maße fossil verbrennen, ne, also seit Beginn der Industrialisierung, passen wir natürlich auch unsere Landwirtschaft letztendlich der Industrialisierung an. Also ne, immer mehr Leute müssen versorgt werden, wir machen das Ganze immer effizienter. Aber letztendlich scheint dann halt auch ein Teil der Effizienz in der Landwirtschaft darauf zurückzuführen sein, dass wir den Planeten kaputt machen.
Ja, da muss man auch die Landwirtschaft an sich, also ist Landwirtschaft und irgendwie Bodenversiegelung, Massentierhaltung und so weiter, das hängt ja auch alles drin in dem Komplex. Das muss man ja auch mitdenken, wenn man Klimakrise mitdenkt. Das heißt, da muss sich sowieso was ändern.
Aber also Nitratbelastung, tralala, aber in diese Richtung zu denken, also ich kann mir vorstellen, dass da bisher keine Landwirtin, kein Landwirt drauf gekommen ist.
Ja, ja, aber das war genau das, was ich gemeint habe vorhin. Es passiert so viel, die Wissenschaft findet so viel raus und es ist so komplex. Ja. Das braucht es eben regelmäßig Informationen und Aber selbst wenn man nur Vorstoffe gebieten, muss man sich regelmäßig irgendwie informieren und drum ist Öffentlichkeit, ja, man muss über das alles reden, weil es alles so komplex ist. Was anderes, ja, Asteroideneinschlag.
Schon wieder.
Nein, passiert nicht. Wir haben schon oft genug darüber gesprochen. Asteroideneinschläge, wenn große Asteroiden kommen, sind nicht so toll fürs Leben. Das ist wurscht, aber wir haben Massensterben. Ja, 65 Millionen Jahren. Dinosaurier sind ausgestorben, weil ein Asteroid gekommen ist. Kennen wir alle, taucht in allen möglichen Dokus auf. Da kommt der große Asteroid, kracht auf die Erde und dann fallen die Dinos tot um. Ja, Massensterben und alle anderen auch mit.
So stellt man sich das vor. Einige gucken noch so hoch, wie das Ding so am Himmel seine Bahn.
Ja, das ist schon so. Wenn der Asteroid einschlägt, also das, was in der Nähe rumsteht, die fallen dann schon um. Vielleicht haben sie vorher auch hochgeguckt, aber es dauert jetzt schon ein bisschen, so ein Aussterben. Also Massensterben ist etwas, ein Prozess, der braucht eine Zeit, ja.
Ja.
Und wenn man in so einer Zeit lebt, dann kann man das durchaus nicht ganz mitkriegen, ja. Also, die Dinosaurier damals und die anderen, die waren jetzt nicht die großen Wissenschaftler, sonst hätten sie es verhindert. Aber wenn damals
hätten Menschen gelebt hätten.
Weiß man nicht. Aber
so wie wir das mit der Klimakrise,
ja.
Ne?
Ich wollte vielleicht nur darauf hinaus, dass man ein Massensterben nicht unbedingt mitkriegen muss, wenn es stattfindet.
Ja.
Wenn man es nicht wissenschaftlich anschaut. So, jetzt gibt es Forschung international mit Beteiligung des Naturhistorischen Museums in Wien. Ja, die haben jetzt sich aktuell angeschaut, was stirbt denn aktuell gerade so aus? Weil es sterben ja jede Menge Tierarten aus, immer wieder. Ja, und die haben jetzt mal so Aussterberaten berechnet, Biodiversität angeschaut und wollten halt wissen, wie kann man jetzt das, was ist in den letzten Jahrzehnten abgelaufen, was wird in den nächsten Jahrzehnten passieren, wie kann man das einordnen? Ja, und du kannst ja nicht alle Viecher auf der ganzen Welt anschauen, also schon, aber das ist jetzt wäre eine komplexe Aufgabe. Ja. Das heißt, sie haben sich mal Süßwasserschnecken angeschaut. Die kann man anscheinend recht gut erforschen, ja. Und haben einerseits, und vor allem kannst du auch recht gut fossile Forschung anstellen. Das heißt, wir wissen aus der Paläontologie, was mit den Süßwasserökosystemen damals vor 66 Millionen Jahren passiert ist. Und jetzt haben sie sich angeguckt, was passiert denn jetzt gerade damit? Und haben, festgestellt, dass das, was jetzt passiert, ja, an Artensterben, deutlich schlimmer ist als das, was damals durch den Asteroideneinschlag passiert ist.
Ha! Wow! Also als die Hälfte allen Wassers im Ozean verdampft ist, sozusagen.
Ja, das war nicht der Fall.
Aber. Ja.
Ich zitiere hier einen der beteiligten Forscher. Das Tempo, mit dem wir heute Arten verlieren, ist beispiellos und wurde in der Vergangenheit noch nicht einmal bei größten Aussterbungskrisen erreicht.
Krass.
Sie sagen auch in dem Paper, dass die Ökosysteme nach dem Asteroideneinschlag haben die Ökosysteme 5 Millionen Jahre benötigt, um sich zu erholen. Ja? Es hat 12 Millionen Jahre gedauert, bis das Gleichgewicht zwischen Entstehen und Verschwinden wieder erreicht worden ist. Ja? Also und jetzt, was wir jetzt anstellen, ist schlimmer als das. Also es wird 5 Millionen Jahre, bis alles wieder gut ist, das ist eine lange Zeit.
Und die haben nur in die Süßwasserökosysteme geguckt.
Ja,
das heißt, wenn die jetzt noch in die Salzwasserökosysteme gucken, wird es wahrscheinlich noch schlimmer, oder?
Ich habe das Paper jetzt im Detail gelesen, weil ich mich da auch nicht auskenne, aber du kannst natürlich immer so halt ableiten, wenn halt die aussterben, dann müssen andere auch aussterben, weil das hängt ja alles zusammen, die Lebewesen. Aber wie gesagt, das, was jetzt passiert, was wir halt, ja, wir sehen es ja nicht, wie hier die Süßwasserschnecken oder was auch immer der Reihe nach umfallen. Also das ist ja nichts, was man direkt mitkriegt. Aber es findet statt und es ist anscheinend ja durchaus dramatisch, dass was stattfindet.
Ja, heftig.
Ja.
Habe ich irgendwie was Erfreuliches zu melden? Ja, doch, ich habe was Erfreuliches zu melden. Siehst du, da kommen wir doch direkt mal hin. Alkohol.
Ja, Prost.
Genau. Alkohol lässt Fremde näher rücken, jetzt auch in Wissenschaft. Ist ja auch so eine Geselligkeit, tralalala. Sie haben ausprobiert, wie nah sich Menschen, die sich vorher nicht gekannt haben oder die sich nicht kennen, unter Alkoholeinwirkung kommen.
Hm? Okay.
Versuchsaufbau, Testpersonen sitzen sich an einem Tisch gegenüber im Labor, kriegen 3 Portionen Alkohol oder alkoholfrei, ne, Kontrollgruppe, 3 Portionen Alkohol, um auf 0,8 Promille zu kommen. So, die haben sich dann miteinander unterhalten und Kameras haben aufgezeichnet, wie deren Kopfbewegung, deren Beinbewegung, also Körperhaltung und so weiter ist. Und haben dann hinterher eine statistische Bildauswertung gemacht, Entschuldigung, KI gemacht und gesehen, dass, Achtung, also am Anfang waren sie 1,40 Meter auseinandergesessen, dass, wenn sich beide fremd waren, sie sich während des Konsums von Alkohol alle 10 Minuten 3 Zentimeter näher gekommen sind.
Okay.
Ne? Das heißt, du könntest das jetzt sogar ausrechnen, wie lange sie zusammensitzen und saufen müssten, bis sie das Knutschen anfangen. Wissenschaftlich ja, bestätigt.
Wahrscheinlich gibt es ja welche Randbedingungen, dass es dann doch irgendwann aufhört.
Genau. Das ist schön. Also, aber fand ich ganz schön. Und die Leute, die sich gekannt haben, wenn die miteinander gesoffen haben, da ist das nicht passiert. Also Fremde kommen sich näher, wenn genügend Alkohol im Spiel ist. Ich finde das eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis.
Ja, und
es, auch für die Wirtschaft. Jetzt
ist, wie gesagt, ja, ich habe heute tatsächlich ein Wirtschaftsthema, ja. Also, die Premiere ist.
Findest du nicht, dass Sitzen und Trinken auch ein Wirtschaftsthema ist?
Ja, ist durchaus, ja. Aber ich habe noch ein cooles Wirtschaftsthema.
Also, ich habe das schon gehört.
Nee, ich kenne mich aber wirtschaftlich aus, tatsächlich. Ja, also,
wieso, du wirst dich doch in eine Wirtschaft setzen und ein Bier trinken können, das kann jeder.
Ja, schon, aber ich mit der Ökonomie kenne wenig aus. Ja,
die
finde ich mich gut zurecht, aber ich habe auch noch ein anderes Wirtschaftsthema und da geht es wirklich um die Ökonomie. Und zwar ist das eine Studie vom Wirtschaftspolitischen Zentrum. Mhm. Keine Ahnung, das ist ja irgendwas von der Schweizer Uni, glaube ich, ist das, ja. Und die haben sich angeschaut, ist auch ein bisschen so, dass man sich näher kommt, wenn man trinkt, ist so ein bisschen Binsenweisheit, ja, aber gut, ja, dass es erforscht ist. Und das, was da ist, kann man auch ein bisschen so als, zumindest in meiner Bubble, ist das eine Binsenweisheit, nämlich es ist gut, Forschung zu fördern. Ja, das ist ja was ich als richtig ist, anerkennen
ja,
genau, würde.
Ja, aber hier. Das ist so, das kann man ja sogar irgendwie boulevardesk verargumentieren, indem man sagt, ja, manchmal muss man halt nach Indien fahren, um Amerika zu entdecken.
Ja, meinetwegen. Ne? Aber in dem Fall die haben es jetzt nicht nachgewiesen. Also die haben wirklich geschaut. Also ich weiß nicht, wie man das erforscht, ja. Das vielleicht hört jemand zu und kann erklären, wie man das erforscht. Aber sie haben einfach erforscht oder studiert, welche Wirkung Forschungsausgaben haben. Also was passiert, wenn du Forschung förderst, ja? Mhm. Und zwar geht es darum, dass das BIP, ja, das Bruttoinlandsprodukt, was auch immer das jetzt genau misst, und vermutlich kann man kritisieren, dass es nicht das
ist. Die Summe aller in einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum erbrachten Waren und Dienstleistungen ausgedrückt in Geld.
Ja, also dieses BIP, zuerst mal, wenn du Forschung förderst, dann kostet das zuerst mal natürlich, ja. Und es ist meistens irgendwie halt, wenn du zusätzlich Forschung förderst, dann schreibt dir, musst du das irgendwie mit höheren Steuern gegenfinanzieren und das dämpft das Wachstum. Aber, und das sagen sie, langfristig wächst das BIP um ein Vielfaches der öffentlichen Forschungsausgaben, ja. Aha. Und langfristig, und zwar in dem Fall 1 Euro für Forschung steigert das BIP um 6 Euro.
Wow.
Und langfristig ist in dem Fall wirklich langfristig, ja. Mhm. Also bis die Hälfte, sie haben das anscheinend irgendwie modelliert, ja. Ich nehme an, sie haben es so gemacht, wie man das macht in der Disziplin. Bis die Hälfte dieses BIP-Zuwachses realisiert ist, dauert es 22 Jahre. Mhm. Also das ist wirklich langfristiger, weil oft Forschung braucht halt.
Ich wollte gerade sagen, also du hast so in der, jetzt so bei der Grundlagenforschung, um die ich mich ja viel kümmere, da hast du so Zeiten von ist industriefähig, ne? Also ist so weit ausgeforscht, dass es industriefähig ist, bis es dann wirklich produziert wird. Da hast du sowas wie 10 Jahre dann immer noch mal dazwischen. Also finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, die Zeit. Ja.
Aber, und was auch wichtig ist, was ich sage in der Studie, die Effekte, die erzielt werden, die sind wirklich nachhaltig. Die gehen nicht verloren. Das BIP wird dauerhaft erhöht. Und Sie sagen, diese über Steuergelder finanzierte Forschungsförderung ist daher als Investition in die Zukunft zu betrachten. Also ganz buchstäblich.
Was ja eigentlich auch eine Binse ist, aber ja. Haben Sie auch irgendwie gesagt, ob es da sowas wie eine Grenze gibt? Also so, ob es, also wenn Ökonomen drauf gucken, ob es irgendwo eine Grenze gibt, ab der sich das nicht mehr steigern lässt, also ein Ausgabenmaximum?
Ich kann das nicht sagen. Ich habe jetzt das Paper nicht gelesen, weil ich gewusst habe, ich verstehe nichts davon. Ich verlinke es und dann könnt ihr nachschauen.
Kann man rein.
Aber es wird ja hier Förderung, Unternehmen, Beschäftigung, Wachstum, Kontrollgruppe. Nee, also da steht jetzt in dem Zeitungsartikel darüber steht nichts drinnen, aber vielleicht steht im Paper was drinnen. Aber es reicht ja auch schon zu wissen, dass so eben diese, wenn aus einem Euro 6 Euro machen, ist ja durchaus auch nicht schlecht.
Das ist verdammt
viel. Wenn das schon mal funktioniert, dann ist das doch gut. Und dann nochmal kurz als Nachtrag, als Lesetipp, ja, das hat auch am Rande mit dem Thema zu tun. Es gibt jetzt gerade ein Jubiläum. In Österreich hat Hertha Firnberg, das war unsere, war das die erste? Die erste, war auf jeden Fall eine Wissenschaftlerin.
Die erste Aschbacherin?
Nein, 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 überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ja. Das ist die Gründung des Wissenschaftsministeriums, ja, und Hertha Firnberg war, glaube ich, die erste Wissenschaftsministerin Österreichs. Ja, das ist vor 50 Jahren passiert. Gibt's im Standard einen schönen langen Artikel dazu, wo auch erzählt wird, dass das halt das ist damals extrem schwierig, weil die Firnberg sich auch sehr für so jetzt Öffentlichkeitsarbeit und Uni-PR, also das, was wir heute als Wissenschaftskommunikation bezeichnen, also das, was an den Unis passiert, also was du mit Resonator machst zum Beispiel, ja. Also dass sowas, dass das tatsächlich damals, ja, da war es noch untersagt, dass sowas dass Planstellen an Unis für Wissenschafts-PR verwendet werden und so weiter. Also das hat man da wirklich, das haben die Leute damals, das war schwer zu vermitteln, dass man sowas braucht damals. Das ist in dem Artikel schön gemacht und ja, wird auch nochmal dargestellt, dass Österreich, was die Grundlagenforschung angeht, wirklich nicht gut drauf ist. Also der öffentliche Ruf, also Österreich ist, glaube ich, bei den zumindest 2010 beim Wissenschaftsbarometer war Österreich, glaube ich, sogar letzter im Grundlagenforschung gut finden und also haben nur Deutschland zum Beispiel hat damals gesagt, irgendwie hier auch die Frage war, auch wenn sich daraus kein unmittelbarer Nutzen ergibt, ist wissenschaftliche Forschung, die das Wissensspektrum erweitert, notwendig und sollte von der Regierung unterstützt werden, war die Frage. Ja, Schweden meiste Zustimmung mit 82%, Deutschland Platz 20, auch nicht so gut, aber immerhin noch 69%, also der Unterschied ist nicht so groß. Österreich Platz 27, 48% stimmen zu.
Au.
Also die wenigste Zustimmung, die meiste Ablehnung.
Ja,
also von allen. Und ja, und ist momentan nicht viel besser. Und wenn man das ein bisschen mehr erklären würde, dass das eben nicht irgendwie Geld ist, das zum Fenster rausgeschmissen wird, dass irgendwelche paar bebrillte Laborkittelträger auf der Uni sich eine schöne Zeit machen, sondern dass das wirklich eben, wie vorhin gerade gesagt, eine Investition in die Zukunft ist, ja, dann tut sich da vielleicht was. Aber wie gesagt, das wollte ich nur noch als Nachtrag zu dem davor, dass eben in Österreich da seit 50 Jahren jetzt das Wissenschaftsministerium existiert und die Probleme, die damals gelöst werden mussten, noch nicht gelöst werden sind. Kann man mal lesen. Netter Artikel.
Tu Felix Austria.
Ja.
Kennst du Robin Dunbar?
Robin Dunbar sagt mir was. Ich kann ihn gerade nicht einordnen.
Robin Dunbar ist ein britischer Anthropologe, der Anfang der 90er die These aufgestellt hat, dass das Gehirn zu maximal 150 Freundschaften in der Lage ist.
Genau, das ist Quatsch, oder?
Das ist Quatsch, genau. Der hat sich damals angeguckt, wie das denn bei Primaten aussieht. Hat festgestellt, dass Primaten mit größerem Neokortex größere soziale Gruppen bilden und hat daraus dann einfach hochgerechnet, wie groß die soziale Gruppe sein kann, die so ein Gehirn, also hat das erstmal auf den Menschen übertragen, hat dann hochgerechnet, wie groß kann die soziale Gruppe maximal sein, die so ein Gehirn abbilden kann. Stellt sich raus, ist Quatsch. Und zwar so richtiger Quatsch. Das haben jetzt ein paar, ich weiß wieder nicht wo, ich glaube irgendwo in Skandinavien ein paar ForscherInnen, haben das einfach mal versucht nachzuvollziehen, haben gesagt, hey, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Haben sich die Daten angeguckt, die Dunbar auch benutzt hat. Und der Artikel sagt, je nachdem, welche statistische Methoden angewendet werden, ergibt das, also kannst du entweder maximal 4 oder 508 Kontakte haben. Du kannst aber auch eine andere Methode anwenden. Da hast du dann maximal 0 Kontakte, also das Gehirn ist dann in der Lage, 0 andere Leute zu kennen. Oder 336. Mit anderen Worten, Es gibt keine Antwort auf diese Frage und sollte es eine Antwort geben, wirst du sie nicht so herausfinden, wie sie da versucht haben, sie herauszufinden. Zitat, eine kognitive Grenze für die menschliche Gruppengröße lässt sich auf diese Weise nicht ableiten. Und dann wird er auch noch weiter zitiert. Also auf die Frage, woher kommt das denn eigentlich, dass diese Dunbar-Zahl, also diese 150, so weit verbreitet ist? Sondern naja, ist halt plakativ und einfach zu verstehen. Und unsere Behauptung, dass es nicht möglich ist, eine Zahl zu berechnen, ja, ist nicht ganz so unterhaltsam.
Ja, da kannst du auch voll irgendwie hier so...
ist das nicht so, ganz so unterhaltsam, finde ich großartig.
Ja. Aber da kannst du auch toll, wenn du jetzt irgendwie hier so Firmenberater bist oder irgendwie Coach, ja, da kannst du super erzählen hier.
Ja.
Das ist so schlecht, wenn die Menschen, wenn die Büros zu groß sind oder zu klein sind oder was weiß ich, oder die Meetings zu groß sind, dann muss man hier, dann muss man das hier anders machen.
In Schweden haben sie Behörden so designt.
Ja, meine ich ja. Das kannst du super Leuten einreden mit so einer Zahl, ja?
Ja, da haben sie, dass 150, mehr als 150 Leute dürfen in dieser Behörde nicht arbeiten oder in dieser Abteilung nicht arbeiten, weil mehr kann man nicht überblicken. So, und dann kommst du halt nach Hause und hast dann nochmal 150 Freunde und es ist alleine da, es ist ja schon, daran merkt man eigentlich schon, dass es absurd ist. Es hätte vielleicht früher auffallen müssen. Ja.
Ja. Weißt du, wer auch viele Kontakte hat?
Prostituierte.
Meine wegen, ja, aber die habe ich gar nicht gemeint. Nee, wir alle haben Kontakte und zwar.
Da ist was dran.
Mit Mikroorganismen.
Oh, ja. Du kommst jetzt auf das Mikrobiom der Stadt.
Ja, genau.
Ein wunderbares Thema, ja, super.
Ja, das ist ein schönes Thema. Also die Viecher sind überall.
Ja.
Dazu werden wir bald eine Sondersendung haben, kündige ich jetzt an, ohne Holger was gesagt zu haben. Okay. Wir werden bald mal eine ganze Folge lang nur über Mikroorganismen reden.
Alles klar.
Ja, und bis dahin reden wir kurz über Mikroorganismen, denn die sind überall, wirklich überall. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo sie sind. Die sind da, wo man sich nicht vorstellen kann, sind sie trotzdem, die Viecher. Die sind überall.
Also ja? Frechheit ist das von diesen Mikroorganismen.
Und also wenn die so groß wären wie wir, dann würden wir sehen, wem die Welt wirklich gehört, ja, nämlich nicht uns. Und das heißt, egal was ihr angreift, wo ihr seid, selbst wenn du in einem Reinraum bist, in dem Raumsonden gebaut werden, ja, da haben Forscher haben neue Arten entdeckt dort.
Geil.
Ja, aber also die sind wirklich überall und vor allem da, wo halt viele hingreifen, ja, also irgendwie in der U-Bahn, ja, also das heißt, die ganzen Phobikerinnen und Phobiker nicht zuhören, ja, also wenn ihr in der U-Bahn euch irgendwo einen Haltegriff oder Tür oder Rolltreppe oder Sitzbank angreift, alles voll mit Bakterien, Viren, Mikroorganismen. Ja? Und die wohnen auch in uns und auf uns. Also die sind überall und es gibt ja schon länger diesen Begriff des Mikrobiom. Ja? Ja. Also die in uns lebende Gesamtheit der
Mikroorganismen. Einen wunderbaren Resonator zum Thema gemacht, das Mikrobiom des Darms, wo der Forscher dann erzählte, als sie ihre Unit neu gegründet hätten, da am Helmholtz-Zentrum. Und also sie machen halt Stuhltransplantationen und sowas. Ne? Und hätten dann halt irgendwie, weil das ja ihr Alltag ist, in der Kantine beim Essen gesessen, sich drüber unterhalten. Das wäre irgendwie ein bisschen stiller geworden dann um sie herum.
Ja, also das ist dieses Mikrobiom, das ist jetzt mittlerweile schon etablierte Forschung, weil man wirklich weiß, dass die in uns lebenden Mikroorganismen haben durchaus großen Einfluss auf uns, ja, also das, was wir auf sie. Also wir sind eher so also Holobiont, heißt das, glaube ich, in der Forschung, ja, also so eine Gemeinschaft von Lebewesen. Also wir sind ein Holobiont genommen. Und das weiß man. Und jetzt hat man quasi hier in dieser Forschung New York, Cornell Medical College, die haben untersucht das Mikrobiom von Städten. Also die haben halt quasi in Städten das urbane Mikrobiom. Das auch 3 Jahre lang haben sie Proben von...
Sie haben einfach Kinder genommen und haben gesagt, so, ihr leckt jetzt mal alles ab und danach gucken wir, was ihr in der Mundhülle habt. Also ihr macht eigentlich das, was ihr immer macht, liebe Kinder.
Nee, also sie haben Proben genommen eben von Sitzbänken, Haltegriffen in U-Bahnen und so weiter. Das waren 60 Städte, Wien, New York, Bogota, Seoul, Kiew, Singapur, alle möglichen Städte.
Ja.
Und haben dann geguckt, was ist da, ja, und wo stimmt was überein, wo nicht. Und sie haben dann eben so einen Mikrobenkern, haben sie es genannt, ja. Das sind 31 Arten, der in über 97% der Proben vorkommt, ja. Also das sind eben Mikroben, die halt wirklich auf allen Menschen immer leben. Die findest du natürlich auch überall sonst, ja. Und der Rest von denen, das sind so Mikroben, die halt von dem Gestein, von Wasser, von den Umweltfaktoren abhängen, ja. Aber tatsächlich haben sie auch 11.000 Viren, 1.300 Bakterien, 2 Archebakterien gefunden, die noch nicht gelistet waren. Und das Problem ist, also du kannst ja nicht immer, du kannst ja nicht mehr mit der Pinzette sitzen und die wieder Reihe nach die Viecher auseinander sortieren, sondern du kannst im Wesentlichen nur die gesamte DNA, die da drin ist, durchsequenzieren und gucken, mit irgendwas vergleichen. Und
dann findest du halt, ich habe auch gedacht so, ja, und dann haben wir außerdem haben wir nur 10.000 unbekannte Arten gefunden, die neben ihnen wohnen. Und ich habe nur gedacht,
nein, auch da gibt's wunderbare Geschichten. Also, das ist irgendwie so neue Mikroorganismen entdecken. Das ist ungefähr so wie als Astronom, wenn ich gefragt werde, hast du schon einen neuen Stern entdeckt? Ja. Nein, habe ich nicht, weil das ist kein Ding, Sterne entdecken. Schau hin, es gibt so viel von den Dingen. Du kannst die schon entdecken, du kannst die erforschen, ja, aber entdecken ist nicht das, worum es geht. Das ist keine Aufgabe, weil das muss man nicht machen. Die sind einfach da. Genauso geht es auch bei den Bakterien und Mikroorganismen darum, nicht die zu entdecken. Also schon auch, aber halt zu beschreiben, ja. Und die haben halt 800.000 Genschnipsel gefunden, die noch in keiner Datenbank drin waren. Das heißt, die können zu bekannten Viechern gehören oder halt auch zu unbekannten. Also wir wissen, dass das Unbekannte deutlich größer ist als das Bekannte. Ja. Aber was sie auch festgestellt haben,
Zoonose.
Also verbreiteter als die Gemeinsamkeiten waren aber die Unterschiede. Ja, also die Städte haben sich wirklich unterschieden. Und der Studienautor in dem Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, ja. Der Christopher Mason, wenn Sie mir Ihren Schuh geben, kann ich Ihnen mit 90%iger Genauigkeit sagen, aus welcher Stadt und aus welchem Teil der Welt Sie kommen.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, das war ein sehr schöner Artikel.
Ja, und das ist jetzt nicht nur, es ist auch an sich interessant, aber Sie sagen eben auch, es ist deswegen interessant, weil du halt wenn du das regelmäßig beobachtest und monitorst, dieses urbane Mikrobiom, da kannst du eben zum Beispiel Umweltveränderungen oder eben auch Ausbrüche von bekannten und unbekannten Krankheiten früher erkennen, ja, oder auch die Anzahl der antibiotikaresistenten Krankheitserreger und so weiter. Also es lohnt sich durchaus auch, dieses urbane Mikrobiom regelmäßig zu untersuchen.
Apropos, die wohnen in uns. Es ist mal wieder das Fasten sich angeguckt worden. Ich glaube, ich habe das letzte oder vorletzte Sendung ja auch schon mal gehabt als Thema. Und sie haben rausgefunden, dass wenn die tägliche Kalorienzufuhr um 20-40% gekürzt wird, sich die Lebensdauer von Lebewesen verlängert. In Mäusen.
Ja.
Und das ist schon mal aber eine absolut spektakuläre Zahl. Sie haben nämlich die tägliche Kalorienzufuhr, wie gesagt, 20-40% gekürzt und die Lebensdauer dadurch von 2,5 auf bis zu 4 Jahren verlängert. Das heißt, die Mäuse sind doppelt so alt geworden, weil sie weniger zu essen gekriegt haben.
Tja.
Jetzt könnte man daraus natürlich schön ableiten, weil das Mausmodell ja auch immer gerne für Menschen genommen wird, dass es bei Menschen genauso funktioniert. Wird es wahrscheinlich nicht. Also es steht zu bezweifeln, dass man statt 80, 160 Jahre alt wird, wenn man jeden Tag 20% weniger isst. Aber sie vermuten immerhin, dass eine reduzierte Kalorienzufuhr uns gesünder altern lässt. Was ich auch ganz interessant finde. Also länger vital bleibend sozusagen. Ne? Also, sprich, weniger Herzkrankheit, weniger Gefäßkrankheiten und all sowas. Ja,
ja, aber wenn das
ist zu gut ist. Dann dazu, für valide Ergebnisse braucht es eine lange Beobachtungsdauer unter standardisierten Bedingungen. Ich dachte so, vom Leben bis von der Geburt bis zum Tod musst du da eigentlich zugucken, ne? Und die Bedingungen standardisieren.
Ja, schwierig zu machen wahrscheinlich.
Naja, ich weiß nicht, ihr habt ja in Österreich Leute in Kellern, habt ihr ja gelegentlich mal irgendwie.
Ja, aber da sind meistens sind da wenig Wissenschaftler dabei.
Stimmt. Obwohl, wenn man es umdeklarieren würde, wäre der Skandal nicht mehr so groß, wenn immer mal wieder jemand
gefunden hat. Ja, kannst du dir der Doktorarbeit in Bratislava schreiben drüber. So, dann machen wir noch die Geschichte. Welche Geschichte nehme ich denn? Ich nehme hier eine Geschichte, die interessant ist, ja. Wieder Klima. Mhm. Wo sie auch ja alle gedacht haben, ja, hier war ja letztes Jahr Corona, haben ja alles runtergefahren, weniger CO2 rausgekommen.
Genau, Aufschub, Freifahrtschein.
Muss doch alles wieder gut sein.
Genau.
Ist nicht. Nee, weil das ist genau das, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ich sage jetzt gar nicht, die Leute sind dumm, ja. Das ist auch ein Ding, das man halt wissen muss über das Klima und über das CO2, was ich vorhin schon gesagt habe. Das CO2 geht halt nicht weg. Also es geht schon weg irgendwann, aber eben es bleibt lange, es kann bis zu paar tausend Jahre drin bleiben, ein Teil, bisschen was geht früher raus, aber Jahrzehnte bleibt das Zeug schon drin. Das heißt, was wir tun, ist halt quasi, wenn man sich so die Erde als große, die Atmosphäre, also als Badewanne vorstellt, wir schmeißen halt immer mehr CO2 rein.
Ja.
Ja, und das, was drin ist, bleibt dort drin. Das heißt, wir haben jetzt halt 2020 minimal weniger reingetan. Es war tatsächlich, ich glaube, eins der ersten Jahre seit langem, 2020, wo wir weniger CO2 freigesetzt haben als im Jahr davor. Aber es war halt wirklich so, es waren, ich glaube, es waren schon wo habe ich die Zahl? Es waren 34 Tonnen. Also es war auf jeden Fall kein relevanter Unterschied. Ja, ich habe irgendwann mal was aufgeschrieben dazu und verlinke den Artikel dann, die Zahlen. Aber wir haben halt weniger reingetan, aber es ist trotzdem was dazugekommen. Ja, und deswegen haben wir eben auch tatsächlich jetzt wieder ein neues
Rekord
der CO2-Konzentration.
Wir haben weniger reingetan, fühlt sich halt immer so an, wie wir haben was rausgenommen. Aber das
ja,
ist eben, was wir nicht haben, ne?
Ja. Das ist das Problem. Also wir sind jetzt irgendwie momentan, misst das Ding, hier sind wir bei 418 Parts per Million oder so. Das ist, ich glaube, wir sind schon drüber. Ich muss mal genau, der Artikel ist schon ein bisschen älter. Ich guck mal kurz bei der Keeling-Kurve, die haben eine schöne Seite. Da sieht man im Detail. Ja, da gibt's im Sommer, beim Schwerpunkt habe ich vor kurzem mal einen Podcast aufgenommen, der bei mir im Sommer veröffentlicht wird. Das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, wie diese Keeling-Kurve gemessen worden ist. Ja, das ist ja wesentlich die über die Zeit gemessene CO2-Konzentration im Laufe der Zeit. Okay. Und momentan liegen wir hier 24. Mai, das ist in dem Bild, 418,02 ppm.
Ja? Ist das... Zeigt das auf, wo finde ich das? Zeigt das auf den Tag genau? Also könnte ich gucken, wie die CO2-Konzentration an meinem Geburtstag ist? War?
Die Daten sind auf jeden Fall da, ob du es tatsächlich, das heißt, gib einen Keeling-Kurve, du bist auf der Seite keelingcurve.ucsd.edu. Und da findest du die Daten. Da hast du das Latest Reading und da hast du dann auch irgendwie hier Full Record und wahrscheinlich kannst du da irgendwie auch die Daten in einer maschinenlesbaren Form runterkriegen und die dann gucken. Also die haben 1958, seit damals gibt es diese Messung durchgehend und da findest du diese Daten. Und wie gesagt, ja, du siehst halt, dass sie tatsächlich ja so hoch war wie noch nie zuvor. Mhm. Und das ist halt kein Wunder. Also nur weil wir natürlich jetzt, ich gehe davon aus, dass wir 2021 den Rekord von 2020 und wahrscheinlich auch 2019 locker wieder brechen.
Jedes Jahr werden wir den brechen. Ich sehe auch jetzt politisch überhaupt keine Ambition, nirgendwo auf der Welt eine Ambition. Eventuell UK, die sehr viel mit Kernkraft substituieren. Aber ich sehe weltweit eigentlich keine Ambition, da wirklich was rauszunehmen wieder. Also so viel zu vermeiden, dass das Ding wenigstens ein Plateau bilden würde.
Ja, rausnehmen ist ja nicht so einfach. Ich meine, es gibt diese ganzen Geschichten von Carbon Capture Storage, aber es geht halt im Labor.
Das gibt halt irgendwie Versuchsaufbauten, aber das ist ja überhaupt nicht marktreif. Also
ich weiß auch nicht, wo das alles noch hinführen soll. Aber wie gesagt, es steigt halt alles an und das hat jetzt auch Corona nicht wirklich was geholfen. Und jetzt, wo alle kommen, jetzt müssen die Wirtschaft wieder in Sprung gebracht werden und jetzt wollen alle erst recht mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen auf Urlaub, der jetzt endlich wieder geht und so. Also ich sehe da jetzt, wie gesagt, dieses 1,5-Grad-Ziel, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir machen jetzt die nächsten 9 Jahre, tun wir das in die Atmosphäre rein, was wir jetzt in diesem Jahr oder letztes Jahr reingetan haben, ja? Dann können wir das noch 9 Jahre machen in der Menge, also nicht mehr werden, gleich bleiben, dann ist das 1,5-Grad-Ziel, auf das wir uns in Paris geeinigt haben, weg.
Das sind, glaube ich, noch nicht mal mehr 9 Jahre. Ne? Wir haben ja hier so eine am alten Gasometer in Berlin-Schöneberg so eine riesige Digitaluhr. Also seit LED sehr günstig geworden ist, kann man ja überall riesige LEDs hinmachen. Das ist halt eine riesige Digitaluhr, die zählt runter und da steht als erste Zahl schon eine 8, meine ich.
Ja, es kommt darauf an, wie du es genau rechnest. Es ist nicht keine exakte Rechnung. Also ich habe das auch mal irgendwie gerechnet für einen Artikel und bei mir waren es jetzt irgendwie 9 Jahre. Aber es ist natürlich ganz plus minus. Du bist ja immer so in Intervallen unterwegs. Also es kann auch schon 8 sein. Und ich glaube, die Zahl für das 2-Grad-Ziel, ja, das sind wir, glaube ich, bei 20, 30 Jahre, die wir noch so weitermachen können, ohne mehr zu werden, ja. Also dann haben wir noch, wir sollten ja nicht weniger werden, aber wir werden ja immer mehr. Also,
Achso, du meinst, ohne mehr Menschen zu werden?
Nee, bis jetzt ist der CO2-Ausstoß Jahr für Jahr gestiegen. Ja. Diese 9 Jahre und die, glaube die 23 oder 29 Jahre waren es, ja, für das 2-Grad-Ziel, ja, auch da, wenn wir da gleich bleiben würden, dann haben wir diese 9 Jahre.
Okay, Zeit. Verstehe.
Aber wir werden ja mehr. Vielleicht haben die auch bei eurer Uhr den Trend fortgeschrieben oder irgendwie sowas.
Kann natürlich auch sein, wobei dann wahrscheinlich eine noch kleinere Zahl da
wahrscheinlich wird
oder so.
Also ich kann jetzt hier, also es ist hier die Zahlen.
Links darum tippst du die ganze Zeit auch.
Ja, tut mir leid. Also es ist hier, wir haben hier 2019 haben wir 36,4 Millionen Tonnen rausgestoßen und 2020 Milliarden Tonnen. Also 2019 36 Milliarden Tonnen, 2020 34 Milliarden Tonnen. Also kein
wirklich. Das heißt, wir haben 2019, 2020 kombiniert wahrscheinlich so viel wie 2017, 2018 kombiniert erzeugt. Also sogar mehr,
ja,
ne, oder?
Naja, wir haben in den 20 Jahren von 99 bis 19 das rausgeschmissen, was wir in den 250 Jahren davor rausgeschmissen haben.
Heiliger Strohsack.
Also fast die gleiche Menge.
Bin mal gespannt. Ich habe ja die Befürchtung, dass ich noch mitbekomme, du noch eher, weil du bist ja noch 10 Jahre jünger, noch mitbekomme, wie uns diese ganze Nummer auf die Füße fällt.
Ja, das tut sie jetzt schon im Wesentlichen.
Naja. Weißt du, guck mal, ich heize mit Erdgas. Also wir haben Zentralheizung im Haus, die ist erdgasbetrieben. Ich fahre gelegentlich Verbrennungsmotoren. Was mache ich noch? Ja, das ist es. Also ich heize mit Erdgas, ich fahre gelegentlich Verbrennungsmotoren. Mein Strom ist Ökostrom. Aber nichtsdestotrotz, also Verbrennungsfahrzeug kann ich sofort abschaffen. Ne? Da wird dann ein Großheulen und Wehklagen passieren, weil mein Campingbus. Aber okay, könnte ich noch abschaffen. Also das wäre nicht das Problem. Ich kann ja nicht aufhören zu heizen. Und es geht ja nicht nur mir so, sondern es geht ja Millionen und Abermillionen, Milliarden Leuten geht es ja so, dass sie nicht einfach aufhören können zu heizen, sondern es irgendwie umstellen müssen. Und ich habe so das Gefühl, dass sich da noch niemand ernsthaft Gedanken drüber gemacht hat.
Es ist halt auch das Problem, dass die Wirtschaft halt auch, es gibt ja mittlerweile auch schon Wirtschaft, die durchaus sagt, ja, wir hätten jetzt nichts dagegen, wenn wir ein bisschen nachhaltig, klimafreundlich werden, ja, weil natürlich ist auch klar, dass es immer am Ende wird es auch für die Wirtschaft wahnsinnig teuer. Ja? Mhm. Und du kannst natürlich auch Geld verdienen mit Klimaschutz. Irgendwer muss den ganzen Kreppel ja bauen, ja? Irgendwer muss das alles machen. Ja, das heißt also, jetzt immer zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier die Autoindustrie fördern und schützen und tralala und die Luftlinien unterstützen, damit der Wirtschaft gut geht.
Was, ja, was ich da ja auch nicht raffe, ist, dass natürlich so ein Land wie Deutschland sagt, nee, wir machen jetzt hier Autoindustrie, Fossilindustrie, weil Deutschland existiert ja nur für diese Arten von Industrie, die so CO2-intensiv sind. Aber dass nicht solche Länder wie, weiß ich nicht, Österreich, die Schweiz, wie Litauen, also diese ganzen Länder, die im Grunde keine wesentliche Schwerindustrie haben, die darauf angewiesen ist, so billig wie möglich Energie zu bekommen, egal aus welchen Quellen, egal mit welchen Umweltfolgen, dass selbst solche Länder das nicht vorantreiben, dass die nicht sagen, na gut, wir machen das jetzt. Österreich macht sich jetzt einfach klimaneutral und dann sind wir halt Technologieführer und exportieren unseren Kram dann halt. Und
ja, aber Österreich ist ein schlechtes Beispiel dafür, weil Österreich hat schon sehr, sehr, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber Österreich hat schon einen sehr, sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien. Ja, aber
ihr heizt trotzdem mit Gas, oder?
Ja, weil wenn wir haben halt, Österreich hat wahnsinnig viel Wasserkraft, ja, also ja, wir sind da schon recht gut und da können wir aber nichts dafür, das können wir nicht exportieren, diese Technik, ja, weil unsere Geografie, die können wir nicht wegtun. Also insofern ist es da schwierig, das zu machen. Unser Kanzler hat mal gesagt vor ein paar Jahren, Österreich wird die Wasserstoffnation Nummer 1 werden auf der Welt. Aber abgesehen davon, dass das mit Wasserstoff auch wieder ein Ding ist, hat es unser Kanzler gesagt und der sagt, also kurz, ja, der sagt viel, wenn er gerade Lust hat, das zu sagen und es denkt, das hilft ihm. Also das muss man auch nicht ernst nehmen.
Das, ja, ja, natürlich. Das wird, wie soll das auch funktionieren? Also, und selbst wenn Österreich Wasserstoffnation Nummer 1 wird, Wasserstoff ist derart energieineffizient. Also, du musst so brutal viel Energie aus eurer Wasserkraft aufwenden, um Wasserstoff herzustellen. Ich würde jetzt einfach mal, ohne auch nur den Ansatz von Zahlen zu kennen, würde ich erwarten, dass Österreich gerade mal in der Lage ist, sich selbst mit Wasserstoff zum Heizen zu versorgen. Und sonst nichts.
Ja.
Also das wäre, was ich erwarten würde. Vielleicht kennt jemand, vielleicht hört es in der Hörerschaft, wer der oder die Zahlen dazu kennt oder ein paar Zahlen dazu kennt und das längst vielleicht schon durchgerechnet hat. Also das würde mich mal interessieren. Also weil wir haben ja in Deutschland das Problem, da gab es vor kurzem einen Monitor vom Westdeutschen Rundfunk, das ist so ein investigatives Fernsehmagazin, eine Sendung, wo es eben ich glaube, sie haben sie sogar als die Wasserstofflüge bezeichnet, wo es halt darum ging, wie viel Windkraft wir überhaupt hier bräuchten, um auch nur, ich glaube, ja, Deutschland Wasserstoff, also für Deutschland grünen Wasserstoff zu bauen, und das wäre irgendwie das Vierfache oder noch mehr von dem, was wir hier haben. Also es sind alles vollkommen absurde Zahlen. Und genau darum wird das in Österreich wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil irgendwann kannst du halt auch hingehen und sagen, ja, dann kann ich auch die Primärenergie nehmen, also den Strom, der aus diesen Wasserkraftwerken und Windkraftwerken kommt, und den unmittelbar in meinen Heizlüfter leiten.
Ja.
Oder in eine Heizdecke, dann sitzen wir halt hier in Heizdecken und die Wohnungen haben halt keine 20 Grad mehr, sondern nur noch 15 und wir selber sind beheizt oder so und das dann elektrisch. Das, Aber ja, aber es wird nicht diskutiert. Das ist halt das Tragische. Und hier in Deutschland wird halt diskutiert Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Und das nur, damit die Normalitären sich weiterhin einbilden können. Ich kann das auch verstehen. Ich bilde mir das auch gerne. Das ist ja ein Verdrängungsprozess. Natürlich würde ich mir auch gerne einbilden können, dass ich einfach weiterhin eine Zapfpistole in den Tankstutzen meines Autos halte, mache, danach Geld bezahle und dann weiterfahren kann. Das ist ja so das Bild, was man gerne aufrechterhalten würde über sich selbst auch oder die
Erzählung. Ja, noch eine Bifi kaufen am
Karatza. Boah, jetzt hast du es tot gemacht. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch, das ist dann auch mein, ist gar nicht mein letztes. Ich habe noch zwei
Nachrichten. Ja, ein kurzes und ein Himmelsthema und ein anderes Thema.
Weißt du, warum wir gähnen?
Nein, ich glaube, das weiß man nicht, oder?
Nee, das weiß man nicht so genau. Es gibt eine Theorie von vielen und diese Theorie lautet, um das Gehirn zu kühlen.
Okay.
Weil Blut fließt, wenn du den Mund aufreißt, Dingsbums, Wärmetauscher und so weiter, Gehirn wird gekühlt. Jetzt haben ausgerechnet in Österreich WissenschaftlerInnen sich mal angeguckt, ob es einen Zusammenhang zwischen Gähnen und Gehirngröße und Neuronenanzahl gibt. Und den gibt es sowohl bei Säugetieren als auch bei Vögeln. Je größer das Gehirn ist, desto länger gähnen diese Viecher.
Okay.
Ja, fand ich irgendwie ganz interessant.
Mysteriös.
Ja. Aber es ist halt mehr gibt's da jetzt auch, glaube ich, nicht zu melden, weil es halt einfach nur ein Hinweis darauf, dass die These von der Hirnkühlung stimmen könnte. Kann natürlich auch sein, wenn du ein größeres Gehirn hast, bist du halt auch schlauer und schneller gelangweilt. Könnte natürlich auch sein. Obwohl, wenn du ein größeres Gehirn hast, bist du nicht automatisch schlauer.
Nee, das stimmt.
Sonst wären Frauen dümmer als Männer.
Tja, das ist fast, wirst du jetzt nicht aufmachen hier, oder?
Nee, sind sie ja auch nicht.
Ja, also, ja eben. Obwohl. Ich habe doch ein Rausschmeißer-Thema jetzt hier für Schluss. Und das hat am Rande mit Wissenschaft zu tun. Also man kann es ein bisschen unter Wissenschaft bringen, wenn man es unbedingt will. Es hat aber viel mit Podcast und mit Wissenschaftskommunikation zu tun. Ja, und es ist, vielleicht bist du auch drüber gestolpert, ich habe das durch Zufall mitbekommen, als mir eine Freundin auf Instagram einen Link zu der Grafik geschickt hat und mit der Nachricht, stimmt das wirklich? Rufzeichen, Fragezeichen. Und ich habe mir diese Grafik angeschaut. Das war eine Grafik, auf der für jedes Land eingetragen ist, welcher Podcast in diesem Land das meiste Geld macht. Ja, also Every Country's Highest Earning Podcast.
Hast du gesehen, hab ich nicht diese gesehen. Grafik?
Nee. Nicht? Ist eine wunderbare Grafik, ja. Und es sind jetzt nicht alle Länder drin. Ist gemacht worden von einer Seite, die heißt Top Dollar Financial Insights. Ja, frag mich nicht, was das ist. Und diese Grafik ist wunderbar. Es sind nicht alle Länder drauf. Also Afrika fehlt ziemlich viel. Aber es sind Länder drin. Und tatsächlich ist Österreich mit drin.
Ui.
Und Österreichs Highest Earning Podcast
ist
meiner.
Oh.
Und mit tatsächlich, ich verdiene im Jahr $373.691.
Florian? Nein.
Das heißt, ja, übrigens hat das irgendwie meine die Freundin, die hat das anscheinend gesehen und wollte wissen, ob ich jetzt wirklich so reich bin.
Ja,
und
Florian,
nein, bin ich nicht.
Florian hat die Rente durch.
Also verdiene ich nicht. Ja, ich verdiene keine $373.691 im Jahr. Ich habe mal geguckt, wie die zu dieser Grafik kommen. Ja, also das, was auf Instagram rumging, das war von so einem Account, der irgendwie interessante Landkarten postet. Da war der Kontext nicht dabei. Ich habe dann eben diese Seite, verlinke ich dann auch, die es gemacht haben. Und die haben natürlich Folgendes gemacht. Ja, die haben die Daten von iTunes, ja, und haben geschaut von den iTunes, welches ist irgendwie der Podcast mit den meisten Aufrufen, und dann haben sie angesetzt, dass du in einem Podcast wie drei Werbespots einer Minute machst und das mit den marktüblichen und das mit den marktüblichen Preisen in dem Land ausgerechnet, ja. Okay. Wenn ich in meinen Sternengeschichten-Podcast, die halt irgendwie so 10, 15 Minuten dauern, drei Werbespots mache, dann habe ich die längste Zeit über den Podcast gehabt mit der Hörerschaft, die ich habe, ja. Also, ich wollte es nur mal hier diese Grafik zeigen. Es ist ganz interessant, ja. Willst du mal raten, wer hier für Deutschland drin steht? Ich kannte den nicht im Podcast. Du kennst den vielleicht, weil er aus der Medienbubble kommt.
Echt? Nee, dann weiß ich es wahrscheinlich nicht.
Steingarts Morning Briefing,
oh Gott,
der Podcast.
Ja, okay. Ja, das ist so ein rechtskonservativer Propagandist, der mit Axel Springer Geld ein Elektroboot über die Spree schippern lässt und fragwürdigen Journalismus betreibt. Ja.
Aber damit verdient er, wie zweifelsfrei festgestellt wurde, 8 Millionen im Jahr.
Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn er das auch behaupten würde.
Es gibt dann die ganze Serie. Der erfolgreichste überhaupt laut dieser Statistik ist Joe Rogan Experience. Das ist vermutlich sowas wie Steingart nur auf amerikanisch.
Das ist eher sowas wie Vrindt zum Thema oder Vrindt zur Person.
Also Rogan wäre so ein bisschen zweifelhaft.
Also, ja, der ist zweifelhaft, aber der redet halt mit Leuten. Und Steingart macht schon so eine Journalismus-Simulation, muss man sagen. Also teilweise, also es ist so eine von diesen von den Publikationen, die ich sag mal so, zu 90% seriös sind, aber wo 10% fragwürdig sind. Und je nachdem, wie deine Prämisse oder dein Anspruch an Journalismus ist, hältst du dann halt entweder die gesamte Produktion für fragwürdig oder sagst du, nein, man muss differenzieren. Also es ist halt immer eine Frage des Anspruchs.
Ja, aber abgesehen davon, dass die Statistik halt recht interessant war und halt irgendwie lustig ist.
Joe Rogan redet einfach mit Leuten, das ist ein Interview-Podcast, ein Gesprächspodcast.
Okay. Ich dachte, ich hätte mal bekommen, dass der irgendwie komische... Gott, es ist hier gerade
Schwerkraftexperiment. Yay!
Nee, die Wetterstation, die ich hier an die Wand geklebt hatte, wollte nicht mehr.
Der Luftdruck ist gefallen.
Ja, der ist wirklich gefallen jetzt, ja.
Joe Rogan hat halt überhaupt keine Berührungsängste, mit wem auch immer zu reden. Und also es ist halt immer so die Frage, ne, wenn du keine Berührungsängste hast, mit Nazis zu reden, wie sehr bist du dann möglicherweise selber einer? Ne? Das ist immer ein bisschen schwierig rauszukriegen.
Aber jedenfalls zwei Dinge, die ich anmerken wollte. Es ist ja gerade, abgesehen davon, dass es interessant ist, sich das anzuschauen, ja. Zuerst mal, ich habe das dann natürlich irgendwie auch auf Instagram irgendwie weiter gepostet und gesagt, nee Leute, ich kriege nicht so viel Geld, falls ihr das seht. Ich verdiene tatsächlich, ehrlich, das, was ich mit meinem Podcast, also mit den Sternengeschichten verdiene, ist im Wesentlichen, es geht so einmal Abendessen im Monat, so einmal gut Abendessen reicht's ungefähr, weil ich mache keine Werbung da drin, absichtlich werde ich auch nicht machen, weil es passt nicht zum Konzept. Ich rufe nicht mal aktiv für Spenden auf für den Podcast, ja, weil es auch im Podcast ist ja auch kein Metagequatsche, wo ich aufrufen könnte dazu, ja, das wird auch
das Konzept. Du müsstest dann direkt so, ja genau, das ist also so Metagequatsche, wie wir jetzt machen, ist ja hier auch für unseren auch, das heißt, du müsstest an den Anfang einen Spendenaufruf stellen.
Ja, aber das, wie gesagt, die Sternengeschichten, die sind extra so gemacht, das soll wirklich nur das Thema und sonst nichts vorkommen und sonst haut es nicht so hin, wie ich es gerne hätte, ja. Mhm. Also ich habe da, und es gibt trotzdem Leute, die haben mir halt einfach Geld gespendet, so ungefragt, ja, also über PayPal. Und da ist ein bisschen was rumgekommen. Ich mache die schnellen Geschichten, habe ich auch nie wegen dem Geld gemacht. Ja, das war auch nicht der Anspruch. Aber tatsächlich habe ich dann eben viele Antworten bekommen und das bezieht sich auf das, was du ja auch schon anderswo oft besprochen hast. Ich habe gesagt, was, wie du, nicht mal von Spotify kriegst du was? Ich habe gesagt, nee, wir kriegen nichts von Spotify. Ja, ihr zahlt vielleicht an Spotify, aber wir kriegen nichts von Spotify. Ja?
Genau.
Also,
ihr zahlt an Spotify, wir kriegen nichts von Spotify, aber Spotify benutzt uns, um sich besser aussehen zu lassen. Ja, das ist ja die
Kritik, die ich habe. Ja. Das kann man durchaus wiederholen und ich habe dann jetzt tatsächlich, weil mich dann eben so viele gefragt haben, gesagt, was, nee, weil ich dachte, du kriegst was, dann sag mir doch, wie ich dir was zukommen lassen kann. Also ich habe jetzt tatsächlich einen dezidierten PayPal Account eingelegt und auch ein Patreon und Steady mache ich auch noch, damit es halt mal da ist für die, die es wirklich wollen, weil
schick mal, tun wir in die Shownotes. Also ich tue zwar immer schon hier Florian unterstützen hierhin, aber ist ja dann ganz direkt.
Weil wie gesagt, ich habe jetzt gedacht, die Sternengeschichten haben jetzt nächstes Jahr ihr 10-jähriges, jetzt kann man das auch mal ein bisschen,
boah,
kann man auch
echt,
mal
gucken, ey, was so lange ist, schon krass.
Ja, ich habe ja auch gehört, Vrindt ist ja auch schon 10 Jahre so bald dran. Also wir haben 2013 angefangen mit der Wissenschaft und Vrindt gibt schon ein bisschen länger. Also
ich hatte gerade 10-jähriges, also ziemlich genau 10-jähriges. Ja. Ja, also wirklich bis auf 2 Wochen oder so, 2 Wochen oder 10 Jahre.
Ja, müssen wir da gucken. Also nächstes Jahr habe ich dann, da wird es ein paar spezielle
Aktionen. Und wir sind übrigens auch auf Spotify, ne, mit der
Wissenschaft. Ja, ich weiß, ja. Ja, darum habe ich es auch extra nochmal gesagt hier.
Gerade, so groß ist die Hörerschaft dann nicht. Nee, so groß ist sie nicht. Aber egal, jeder, der es erfährt, kann es weiter sagen.
Ja.
Also die einzigen Podcaster, die was verdienen oder die einzigen Podcasts, die Geld bekommen von solchen Diensten wie Spotify, das sind deren Eigenproduktion.
Ja. Oder halt, wenn du Werbung schaltest, die halt dann durch Spotify entsprechend öfter gehört wird. Ja,
genau.
Aber es gibt 10 Jahre. Ich habe nächstes Jahr, ich glaube im Frühjahr irgendwann ist die 500. Folge und im Herbst, im Winter dann das 10-jährige Jubiläum. Da mache ich noch ein paar Aktionen dazu. Muss noch überlegen.
Aber da hätte ich an deiner Stelle, wäre ich ein bisschen aggressiver gewesen dann doch.
Ja, nee, also
im Podcast, was heißt aggressiv? Also offensiver zu sagen, hey Leute, so wie ich das halt auch mache, das hier ist Kosten, was ich hier mache, ist ein kostenloses Angebot, eine Spende hält das Angebot am Leben. Das kannst du ja ohne weiteres im Vorspann machen.
Ja, ich hab immer wieder mal zwischendurch. Das Problem ist, ich weiß, wie die Leute die ständigen Geschichten hören. Ja, also wirklich so hintereinander am Stück und auch irgendwie zum Einschlafen, zum Runterkommen, zur Ruhe.
Du hörst dann zwei Stunden lang ständig denselben Hinweis. Nee,
weil es auch kurze Folgen sind. Ja, also ich möchte das echt, da soll das Thema drin sein und sonst nichts im Podcast. Ja, also ich schreibe es in die Shownotes. Es gibt zwischendurch immer so wieder mal andere Folgen, die nicht jetzt, wenn ich dann irgendwie so alle Jahre mal, wenn ich mal ein Buch neu rausbringe, dann mache ich eine extra Folge, die auch eine andere Nummer hat und alles, wo ich sage, es gibt ein neues Buch, Leute, und das ist, ab und zu kommt das schon, aber ich wollte jetzt gar nicht hier das zum Spenden aufrufen sagen, sondern nur, dass diese Geschichte wieder...
Spendet Florian doch bitte auch mal was, weil...
Ja. Also diese Geschichte, weil es ja wieder mal klar gemacht hat, dass viele Menschen...
Die sollen auch so reich werden, wie wir alle anderen reich geworden sind im Podcast.
Ach so.
Nicht wahr, Kollege Rogan?
Da gehe ich mit dir, Steingart und Rogan, gehen wir dann irgendwie in Berlin schön essen.
Scheiße.
Nee, aber ich wollte halt noch mal diese Spotify-Geschichte, was anscheinend wirklich viele Menschen nicht bewusst ist, dass wir da kein Geld kriegen davon. Ja, und das Zweite, was ich interessant fand, diese Podcasts, und da kommen wir jetzt da, wo ich gesagt habe, man kann es unter Wissenschaft einsortieren, ja. Diese Podcasts sind alle in Kategorien einsortiert. Ja? Ja. Wenn du diese Weltkarte anschaust, ist schon sehr viel Orange, ja. Orange ist True Crime, ja, nicht verstehen. Ja, es ist natürlich sehr viel Gelb ist Comedy, ist okay. Du hast halt irgendwie Business, du hast, was ist hier, Talkshow, das ist Joe Rogan und so weiter. Mhm. Was ist Rosa, Society and Culture. Und du kannst dir auch diese Weltkarten anschauen, also den Every Country's Highest Business Podcast, ja, ist für Deutschland übrigens der Bewohnerfrei-Podcast mit Tobias Beck. Sagt mir gar nichts.
Nie gehört.
Business-Podcast, Comedy-Podcast ist in Deutschland Baywatch Berlin.
Baywatch Berlin, ja, das ist hier.
Und wie gesagt,
Klaas Häufer Umlauf.
Ja. Ist aber alles, wie gesagt, alles nur iTunes-Daten. Ja? Also alle anderen sind da nicht drin. Sport-Podcast gibt es eine Liste und Technologie-Podcast und hier True Crime-Podcast und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja gar nichts. Ich bin hellgrün auf der Karte, ich bin Wissenschaft. Und dann habe ich mir nochmal eine andere Tabelle gesucht, die da auch drin ist. Dachte, wo du auch sortieren kannst nach Genre. Dachte, schau mal, wo sind jetzt die anderen Wissenschaft-Podcasts? Ja. Stellt sich raus, gibt's nicht. Also ich bin in dieser Liste der einzige Wissenschaftspodcast. Und das
weltweit.
Also es ist, wie gesagt, es fehlen Länder.
Ja, klar,
aber von der Liste, die drin ist, es gibt ein einziges Land, in dem der nach dieser Metrik Highest Earning Podcast, der was immer heißen mag, aus dem Bereich Wissenschaft kommt.
Ach so,
Österreich, und das bin ich.
Okay, also es gibt schon noch Wissenschaftspodcasts weltweit, aber keiner von denen ist Highest Earning pro Land.
In seinem Land, ja. Okay. Also zum Beispiel, methodisch inkorrekt, ja, die haben vermutlich gleich viele oder mehr Aufrufe wie ich in Deutschland, vermutlich haben die mehr Aufrufe als ich, und wenn du das umrechnest in Werbung nach der Metrik, dann haben die sicherlich mehr als ich, ja, aber die sind halt in Deutschland sind sie halt nicht so gut wie Steingart nach der Metrik, ja. Mhm. Also, aber das fand ich einerseits interessant, erstmal freut es mich, dass es zumindest irgendeine Metrik gibt, wo ich gut bin drin, offiziell, weil wir auch in der vergangenen Folge schon drüber gesprochen haben, dass diese ganzen Empfehlungen alle immer nur die gleichen Podcasts drin vorkommen und die Wissenschaftspodcasts eher ignoriert werden, obwohl die auch durchaus erfolgreich sind. Und dann zeigt sich halt wieder, ja, das ist halt irgendwie doch, ich weiß jetzt nicht, wie ich es jetzt finden soll, dass das so ist, dass halt tatsächlich die Wissenschaftspodcasts, die halt doch, ja, die werden viel gehört, die sind alle gut, aber tauchen da nicht auf. Also das ist irgendwie irgendwas läuft da falsch, also
ja,
nicht sehr falsch bei dem Podcast, also weil die Leute
Metriken
hören wollen, aber falsch. Ja, das war das, was ich eigentlich gemeint habe.
Ja, bei den Metriken läuft was. Es gibt halt überhaupt keine Möglichkeit, objektiv zu messen. Also es gibt Möglichkeiten, objektiv zu messen, ob eine Sendung gehört oder runtergeladen wird, aber es gibt halt keine vereinheitlichte Möglichkeit, das zu tun. Darum können ja auch sehr viele einfach behaupten, sie hätten aber witzig viele Hörerinnen und Hörer und Downloads und was weiß ich, und niemand kann es eigentlich überprüfen. Das ist ja das, ja, da müsste mal Wissenschaft drüber gemacht werden. Da müssten wirklich mal Rohdaten von Servern gepopelt werden und dann mal wirklich nachgeguckt werden, ob zum Beispiel Herr Steingart so oft gehört wird, wie Herr Steingart gerne behauptet, weil er natürlich auch Werbung verkauft. Und es gibt ja dann auch in diesen ganzen Metriken, hast du überhaupt irgendein Angebot auf Spotify? Ja. Du siehst ja auch auf Spotify dann diese, da gibt's ja unterschiedliche Zahlen, irgendwie Views, Listeners und noch irgendwie was. Und wenn du Werbung verkaufen willst oder wenn du dich aufplustern willst, dann sagst du natürlich die Zahl, die am größten ist, die aber am wenigsten darüber aussagt, wie viele Leute dein Ding hören.
Ja. Ja, es ist, ja, wenn Metriken sind immer schwierig, es ist die gleiche Auflage bei den Zeitungen, dass du auch irgendwie legst eine Zeitung in ICE und dann behauptest, du hast 1000 Leute gelesen oder irgendwie so, ja.
Wobei ich finde das ja mittlerweile ganz sympathisch, dass wir eigentlich nicht wirklich messbar sind. Also weil diejenigen, die mich beauftragen, dass ich Podcasts für sie produziere gegen Honorar, die haben ihre eigenen Metriken, also die sehen halt auf ihren Servern und sonst wie was passiert und entscheiden dann, ob das für sie gut genug ist oder nicht und entscheiden dann, ob sie mich weiterhin beauftragen. Also ne, wenn die Zahlen stimmen, die sie sich überlegen, darf ich halt weitermachen. Und alle anderen, die Werbung schalten, ja gut, da wird dann halt im Zweifelsfall irgendwie die Werbeindustrie, also ne, die Agenturen, die werden dann halt über den Tisch gezogen, indem ihnen irgendwelche Fantasiezahlen präsentiert werden, die sie gerne hören wollen. Und da ist es mir dann auch ehrlich gesagt ein bisschen egal.
Also ich
wenn es ist, wenn's Werber trifft,
pff. Es ist halt, ja, ja, das Problem ist, aber das ist was ich dann auf, was ich auch hinaus wollte, ist irgendwie, dass gerade diese Metrik-Geschichte halt wirklich schwierig ist, weil ich beschäftige mich mit Wissenschaftskommunikation, ja, aber ich bin jetzt kein akademischer Wissenschaftskommunikationsforscher, ja, also diese Professuren für Wissenschaftskommunikation, die an den verschiedensten Unis existieren, die machen ja im Prinzip genau sowas, also die sind jetzt nicht unbedingt dazu da, um das, was jetzt wir machen, über Wissenschaft zu reden, sondern das drüber reden, erforschen. Das ist ja deren Job im Wesentlichen. Und ich weiß, dass da auch Forschung zu Podcasts stattfindet, weil immer wieder mal gibt es.
Ja, aber, ja, Hans-Bredow-Institut in Hamburg machen die ja so ziemlich
viel. Aber was halt wirklich wichtig ist, das Problem ist, das gleiche Problem auch, wenn wir jetzt irgendwie hier so hier diese ganzen Zitationen von Papers und so weiter, und diese ganzen Sachen, das ist das gleiche Problem. Also du willst, alle wollen immer simple Zahlen haben. Eine Zahl, die dir was aussagt. Das funktioniert nie, funktioniert nie. Und mich würde halt interessieren, ob es irgendwo jetzt auf Podcasts bezogen ist, in dem Fall oder auch anderswo, meinetwegen, so Forschung gibt, weil du müsstest ja theoretisch die Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, die sollten eigentlich können, erforschen können, welchen Impact hat ein Podcast. Also wenn wir jetzt diesen Podcast machen und veröffentlichen, was hat der ausgelöst? Wie viele Menschen haben drüber nachgedacht? Wie viele haben drüber geredet?
Wie viele Erstmal, wie viele von denen, die ihn runtergeladen haben, haben ihn überhaupt gehört und bis zum Punkt?
Ja, aber sowas, das Problem ist, man will halt sowas immer gern technisch erforschen und das geht halt. Du kannst halt runterladen, geht. Ja. Wenn es irgendwo streamt, dann bin ich vielleicht daneben und habe irgendwo was ganz anderes gemacht. Und
genau, du siehst ja noch nicht mal, ob es im Nebenraum weiterläuft.
Ja. Genau, also du kannst, also die Zahlen sagen dir ein bisschen was, aber nicht alles. Also viel interessanter wäre wirklich herausfinden, jetzt irgendwie, wie hat mein 10-jähriges Sternengeschichten veröffentlichen? Hat das irgendwas damit getan, wie jetzt die Menschen in Österreich, in Deutschland die Astronomie betrachten? Hat sich da was verändert? Haben jetzt sowas, kann man sowas erforschen? Und wenn ja, hat man es erforscht? Und wie kann man es erforschen? Also das wird mich
interessieren, ob das gemacht wird. Dazu müsstest du ja vor allen Dingen deine Hörerschaft kennen. Also du müsstest sie unmittelbar ansprechen können. Das heißt, es müsste irgendeine Wissenschaftlerin müsste kommen können und sagen können, so, Freistadt, jetzt gib mir mal deine Rohdaten mit allen Telefonnummern und Adressen deiner Hörerschaft. Frage ich jetzt sozusagen ab, welche.
So habe ich es nicht gemeint. Also, du kannst dir wirklich gucken, was weiß ich jetzt, ich behaupte nicht, dass mein Podcast das gemacht hat, ja, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, ja. Wenn du jetzt einfach hernimmst und du gehst mal alle Erstsemester Astronomie durch. Ja, und fragst, warum habt ihr Astronomie studiert? Und da guckst du, ob ich es sagen, ja, weil ich die letzten 5 Jahre Sterne
gesehen habe, ob
das cool war. Also sowas. Also du machst ja auch irgendwie, du kannst ja auch, so wie du halt Meinungsumfragen machst oder sowas, da kannst du ja auch irgendwie eine Grundgesamtheit befragen und daraus Schlüsse ziehen innerhalb gewisser Grenzen.
Zumindest könntest du die Frage so stellen, dass du sagst, hat ein Medienprodukt sie in ihrem Studiengang beeinflusst oder sowas. Ja, genau.
Die Sozialwissenschaften sollten eigentlich wissen, wie man sowas macht. Also seriös macht. Also darum wollte ich wissen, ob es prinzipiell möglich ist, auf diese Art und Weise den Impact eines Podcasts oder eines Mediums allgemein wirklich zu erforschen und ob das gemacht wird. Natürlich ist es wahnsinnig viel mehr Arbeit, als irgendwelche Klickzahlen von irgendeinem Analytics-Tool runterzuladen.
Klar, diese Daten, die sind dann halt auch wirklich nur für die Wissenschaft interessant und eventuell ist da das Interesse dann im Vergleich zur Werbeindustrie so gering, dass sich bisher noch niemand die Mühe gemacht hat, das überhaupt zu tun, weil du halt auch gleichzeitig deinen persönlichen Impact als Wissenschaftler jetzt in dem Fall dadurch erhöhen kannst, wenn du Zahlen produzierst, mit denen die Industrie tatsächlich was anfangen kann oder sich einbildet, was anfangen zu können, weil dann laden sie dich zu Vorträgen ein.
Ja, na, das ist mein.
Das heißt, da hast du auch so eine komische extrinsische Motivation, die um ein Vielfaches größer ist als deine intrinsische Motivation, diese Daten zu erzeugen.
Ja, aber meine Wissenschaftskommunikation ist ja im gewissen Sinne, kann ja auch Grundlagenforschung sein, einfach zu wissen, wenn man Wissen kommuniziert, dann funktioniert das so gut und so. Und ich weiß, der Podcast hat einen großen Impact und der Podcast hat einen kleinen Impact. Da kann man gucken, was unterscheidet den einen vom anderen Podcast und da kann man daraus Schlüsse ziehen, vielleicht, wie in der Situation Kommunikation von Wissenschaft gut funktioniert oder nicht so gut. Also insofern würde ich das durchaus als relevante Forschung, jetzt nicht unbedingt, um jetzt mir zu sagen, wie gut mein Podcast ist, da müsste ich halt die beauftragen, sondern einfach nur als allgemeine Forschung, also auch nicht, um wirklich diese Karten zu erstellen, über die wir gesprochen haben. Das meine ich alles nicht, sondern wirklich halt, dass man einfach weiß, was funktioniert und was nicht. Das ist durchaus, würde ich als relevantes Wissen durchaus ansehen.
Ja, stimmt. Vielleicht gibt's das, vielleicht kennt das jemand.
Ja.
Und wenn nicht, mag sich ja der ein oder die andere Medienkommunikationswissenschaftlerin davon angesprochen fühlen, da eine Arbeit draus zu machen. Einen habe ich noch, und zwar hat die Wissenschaft festgestellt, dass wie man sich vor Depressionen schützen kann. Sie haben nämlich herausgefunden, dass das Depressionsrisiko vom Chronotypen abhängt, der du bist. Ne? Chronotypen, je nachdem wie die innere Uhr tickt, bist du entweder eine Lerche oder eine Eule, also Frühaufsteher oder Spätaufsteher. Ne? Und sie haben über 800.000 Leute sich angeguckt und festgestellt, dass wenn du eine Stunde früher aufstehst, das Risiko für eine schwere Depression um 23% niedriger ist. Sie gehen davon aus, dass das Tageslicht sehr viel Einfluss daran oder sehr viel Anteil daran hat, weil es halt die Hirnbotenstoffe und die Stimmung positiv beeinflusst. Vor allen Dingen das Sonnenlicht am Morgen soll dafür sehr, sehr gut sein. Ein anderer Grund ist, da spekulieren sie aber auch nur, das ist dann wieder so ein sozialpsychologisches Phänomen, dass es die Eulen schwerer haben, sich dem Rhythmus des Alltags anzupassen, weil unser Alltag ja auf die Lerchen ausgerichtet ist. Und wann immer du ja ein bisschen versetzt zu diesem Alltag existierst oder versuchst zu existieren, wirst du ständig frustriert. Die Leute von uns, die in den 1980er Jahren schon Konsumenten waren, können davon ein Lied singen, als alle Läden um 6:30 zugemacht haben, ja, und samstags um 2:00. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Also, und es ist ja jetzt noch, wenn du in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, die Ladenschlusszeiten in Deutschland sind ja heute noch völlig.
Österreich sperrt früher zu.
Ja, ach, du Scheiße. Ja. Das ist ja sowas von rückwärts gewandt. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und das frustriert dich halt natürlich, ne, weil es setzt dich unter Stress. Ich muss noch schnell einkaufen. Ich muss früher aufstehen.
Ich hab's aus der anderen Richtung. Also ich war früher in meiner Studienzeit immer extremer Langschläfer, bin mittags also aufgestanden. Also nicht Langschläfer, einfach versetzt. Ja, ich habe nicht länger geschlafen. Ich bin einfach irgendwie erst um 2, 3, 4 Uhr morgens ins Bett und dann irgendwie 12, 1, 2 am Nachmittag aufgestanden, ja, weil das damals ging. Aber mittlerweile, schon seit den letzten 10, 15 Jahren, bin ich eigentlich durchaus Frühaufsteher und jetzt, seit ich auch den regelmäßigen Sport morgens mache, also sehr früh aufstehe. Und mittlerweile, also ich stehe jetzt momentan, es verändert sich wirklich per Jahreszeit. Ich stehe im Sommer früher auf als im Winter. Mhm. Also und momentan stehe ich immer so um 6, kurz vor 6 stehe ich auf und gehe dann immer eine Runde spazieren gerade, weil laufen mache ich gerade nicht, wegen Kniedings und gehe jede Runde spazieren. Da habe ich das Problem, was der andere Seite, weil ich denke mir, da kann ich auch gleich mal zum Bäcker gehen und noch im Supermarkt.
Hat der noch zu?
Nee, die haben die doch alle zu. Ja, da.
Super. Also, ja, das ist klasse. Nee, das habe ich überhaupt nicht, dass es bei mir irgendwie wechseln würde. Also ich bin eine Eule und ich bin auch bisher immer eine Eule geblieben. Also es kommt zwar vor, dass ich um 7 Uhr aufstehe, wenn ich einen Abend vorher schon um 10 eingeschlafen bin oder sowas, aber das ist nicht normaler Rhythmus.
Es war damals ein normaler Rhythmus und ich habe keine, und es ist jetzt, also es hat sich nie irgendwo, ich habe mich nie irgendwo zwingen müssen zu irgendwas. Es hat sich einfach so durch die äußeren Umstände, die sich geändert haben, hat sich dann eben auch das Verhalten quasi geändert und es war damals okay und ich bin es jetzt okay.
Das ist ganz interessant.
Ich wäre froh,
wenn ich das eine Leule. Also Leuls. Was sie nicht wissen oder sehen konnten in den Daten, ist, dass inwiefern Eulen jetzt ihr Depressionsrisiko dadurch senken können, dass sie früher aufstehen. Aber schön wäre es natürlich, weil du müsstest dann so ungefähr 5 Stunden früher aufstehen, um 100% vor Depression geschützt zu sein. Wärst dann aber wahrscheinlich maximal aggressiv, was das Leben auch wiederum irgendwie schlecht macht. Der gute Rat, den sie uns mitgeben, ist, haltet eure Tage hell und eure Nächte dunkel.
Ja, das ist doch schon.
Trinkt euren Morgenkaffee draußen, auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten, um den positiven Einfluss des morgendlichen Tageslichts auszunutzen.
Wenn ihr einen Bäcker findet, der offen hat, das müsst ihr selbst dann machen.
In Österreich.
Genau.
Das war die Wissenschaft für dieses Mal. Wir sprechen uns noch. Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.